Das hört sich aber immer noch an wie Oskar aus der Mülltonne, Mann.
Was macht man da?
Ich weiß nicht. Vielleicht frag mal Lukas, der kennt sich mit technischen Schwierigkeiten aus. Ach, ist ja auch nicht da. Ich hasse es, wenn ich euch verbinde.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 76 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück. Wir schreiben Dienstagabend am 9. Februar und wir sind vorläufig mal wieder zu dritt am Start. Ich begrüße zuerst unseren dauerkranken, wieder gesundeten Schneidemeister Heiko in Mainz. Schneidermeister Heiko.
Ja. Ach, Carsten. Schnipp, schnapp, Schneiderei. Ja, schönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich aus dem eingeschneiderten, verschneiten Mainz. Ausnahmsweise peppt auch hier mal der Schneeriegen zur Freude der Kinder, zum Hass der Autofahrer. Denn hier kann man mit Schnee so gar nicht umgehen. Aber egal. Ansonsten, ja, wieder auf dem Weg richtig zu gesunden, freue ich mich, dabei sein zu können, zu dürfen mit dir und dem Marian. Hallo, Marian.
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus dem ebenfalls eingeschneiten Ruhrgebiet, namentlich Recklinghausen. Maria. Hallo Carsten, willkommen. Ich grüße dich. Und ja, hier ist natürlich aufgrund des Schnees, wir haben so ganze 30 bis 40 Zentimeter bekommen vom letzten Wochenende oder im letzten Wochenende, der natürlich auch alles liegen geblieben ist. Hier ist Land unter deswegen, weil wir sind natürlich noch weniger Schnee gewohnt und 30, 40 Zentimeter im Ruhrgebiet, das ist gesagt, Weltuntergang. Ist doch nicht so wild, ne? Also
ihr wisst ja, wenn der Ruhrgebiet von 30, 40 Zentimeter spricht, dann liegt der maximal 15 Zentimeter hoch.
Drum können die Recklinghäuser so gut einparken.
Genau. Parken. Aber sorry, Carsten, ich bin ins Wort gefallen, wollte ich nicht.
Kein Problem.
Du wolltest gerade irgendwas anderes sagen.
Nö. Ich begutachte kleine Warnung, wenn hier lustige, komische Geräusche im Hintergrund kommen. Ich habe zwei übermütige Katzen, die sich gerade hier ein bisschen zoffen. Also denkt euch nichts. Heiko, nicht rausschneiden.
Nee, mach ich nicht. Wenn ich Lust auf richtig Bambu habe, dann lade ich meine zwei von meinen drei Katzen auch noch mit ein. Dann ist richtig cool hier. Ja. Wenn das Kind dann noch anfängt zu flirten, werdet ihr auch, ihr liebe Hörerinnen und Hörer oder Hörerschaft, das hören.
Let the music play.
Ja, Mann. Die Blockflöte des Todes, Teil 3 aus Mainz-Ebersheim. Ah. Ihr werdet sehen, ihr werdet hören. Ihr werdet eher hören. Wir werden hören.
I can wait for it. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir werden nachher noch zu viert, aber das ist dann im Zweifel eine Überraschung mit einem Überraschungsgast. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Kurzer Rückblick auf die letzte Woche.
Wie ein Flitzebogen.
Bei mir ist nichts passiert. Ich hock hier in meinem Homeoffice und arbeite vor mich hin und halt soziale Distanzierung. Ja. Wenig Menschen, wenig Neues. Ich könnte jetzt ein bisschen über Technik abranten, aber eigentlich wollen wir im Gadgetfunk ja positiv Technik gegenüber eingestellt sein. Drum lassen wir das vielleicht. Es sei denn, ihr triggert mich im Laufe der Sendung. Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert.
Kaum, Carsten, kaum. Aber ja.
Was denkst du denn von uns?
Das ist nur das Beste im Sinne der Podcast-Aufnahme.
Things are repeating every week. Ja, sei es mit der sozialen Distanzierung, es ist wenig los zu Hause. Aber auch die technischen Herausforderungen hören einfach nicht auf. Ohne drauf einzugehen, mal ist es bei mir, mal ist es bei dir. Und dann sei es drum. Aber heute rief es doch eigentlich ganz hurfiger. War doch okay.
Ja, aber nur weil ich mein System noch nicht wieder genullt habe, könnte mir ins Haus stehen.
Ja, Augen auf vorm Update-Kauf, sage ich dann nur. Ja?
Ah, aber echt, dass das so große Kreise zieht, hätte ich nicht gedacht. Also das ist, da hat
sich... Seht mal, kleiner Experten, Amateur-Tipp von Amateuren, von Herzen für Amateure. Wenn ihr irgendwas mit Audio und digital und so weiter macht und überlegt euch immer dreimal, ob ihr das Betriebssystem, was euch angeboten, oder das Betriebssystem-Update, was euch vom Betriebssystemhersteller angeboten wird, auch wirklich ausführt. Und auch, ob alle eure Programme die passenden, abgedateten Treiber dafür haben oder auch nicht. Könnte manchmal von Vorteil sein, ein Update dann erstmal nicht zu machen. Aber hinterher ist man halt immer schlauer, ne?
Vor allem niemals nicht zu machen.
Ja, niemals nie. Ne? Ja.
Was habe ich gehört? Der Pro, der hat ja jetzt mittlerweile dann jeder so eine zweite Maschine, ne, so einen zweiten Rechner, auf dem man dann die Updates ausprobiert und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird die getötet und eine neue genommen oder so.
Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. Was auch eine Mehr der ganzen Thematik ist, beziehungsweise manchmal sind ja Updates auch ganz schön. Wir hatten wieder mal ein Update bei unserem Lieblingspodcast. Ist okay, wenn Podcasts über ihren Lieblingspodcast reden? Ich denke schon. Die elfte Folge von Elf Reden, dem Uli Hoeneß Podcast, ist letzte Woche erschienen und es schaut wirklich so aus, als ob Carsten verdammt nochmal recht hatte, dass es mehr als 11 Folgen gibt.
Also du willst damit sagen, die letzte Folge der 11 Folgen ist erschienen und es gibt jetzt eine nächstletzte.
Es wurde nicht von einer letzten Folge geredet, aber es ist auch noch nicht abgeschlossen, das Thema. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, Carsten.
Nee, das stimmt schon so. Und ich glaube, es ist auch momentan ein bisschen Open End. Also zur Hintergrundgeschichte hat sich das natürlich in einem Konzept zurechtgelegt. Das Konzept war auf 11 Folgen ausgelegt. Aber womit niemand gerechnet hat im Team, war die Tragweite, die das ganze Projekt annimmt. Und da ist so viel passiert und so viel neue Aspekte sind dazugekommen, dass sie selber ganz überrascht waren. Das heißt, im ersten Schritt haben sie dann von wöchentlich auf zweiwöchentlich umschalten müssen, weil sie mit der Produktion nicht mehr hinterhergekommen sind. Und eben durch die Unmengen an Wellen, die das Projekt geschlagen hat, kamen neue Aspekte dazu, neue Themenschwerpunkte, so dass sie jetzt, genau, nach Folge 11 ist ein Ende nicht absehbar. Ob es noch 2 kommen oder 5, keine Ahnung.
Ich wollte gerade ganz böse sagen, die haben quasi erst nach Anfang der Aufnahme der Folgen angefangen zu recherchieren und haben dann gemerkt, da gibt es noch viel, viel mehr Themen, die wir beleuchten müssen.
Ich möchte den Jungs nicht unterstellen.
Die haben 2 Jahre im Vorfeld recherchiert, bevor das Projekt an den Start gegangen ist, so richtig. Also da steckt schon ein gutes Konzept dahinter.
Da steckt in einer Folge mehr Recherche, Zeit und Aufwand, als wir für alle unsere produzierten Folgen, glaube ich, je gemacht haben, alle zusammen.
Ne? Naja, ganz so würde ich es vielleicht nicht.
Nein, der Spitz gesagt.
Das ist schon mächtig. Das ist schon echt mächtig.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass halt auch aufgrund der Folgen dann nach und nach Leute aufgeploppt sind, die dann halt zusätzlich Infos geliefert haben, die sie vorher gar nicht in den Recherchen gefunden haben oder so, die quasi angefangen haben, aus dem Nähkästchen zu plaudern und dadurch dann das Ganze natürlich ohne Ende weitere Inhalte gekriegt hat. Das kann ich mir gut vorstellen.
Also Nähkästchen würde ich jetzt nicht sagen, aber was halt ganz sicher zum Beispiel auch immer wieder erwähnt wird in den Folgen ist die Tatsache, dass es um einen Uli Hoeneß geht und die ganze Münchner Bubble war natürlich sehr, sehr reluktant. Als sie gehört haben, es geht um FC Bayern, es geht um Uli Hoeneß und sagst, ich stehe euch nicht zur Verfügung. Das heißt, sie mussten ihr Konzept anfangs eben drum herum stricken und die heiße Nadel, die er spinnt und noch nicht auflöst, ist, wird er ein Interview mit Uli Hoeneß selber kriegen oder nicht? Und in dem Zusammenhang kommen natürlich dann, geben Leute teils ihre Zurückhaltung auf und neue Leute tauchen auf, die Zeitzeugen, die berichten können und so weiter und so fort. Also ist schon, ja, also nochmal, du hast noch nicht reingehört. Auf jeden Fall eine ultra gute Unterhaltung und das für umsonst in der Qualität. Wow, ja, kann man nicht oft genug hochheben.
Ja, ich habe mir schon überlegt, Carsten, vielleicht sollten wir im Clubhouse einen Jakob Ost Memorial Fanclub beantragen. Ja?
Oder, der ist da noch gar nicht, glaube ich.
Nein, ich habe mal geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Ja, Respekt an der Stelle.
Ja, der ist so mit seiner Produktion beschäftigt, ich glaube, der hat da keine Luft für.
Er ist so mit Geldzählen beschäftigt, das Schweigegeld vom FCB. Wir streuen jetzt keine Gerüchte.
Das fürchte ich gerade nicht, obwohl ich ihm alles Geld der Welt.
Nein, aber ja, dann kommen wir gleich zum zweiten Thema. Was heißt Thema? Ne? Ich sag's ja nur ungern, aber ich muss dem Carsten das zweite Mal recht geben. Ne? Oder zu Kreuze kriege ich auf jeden Fall. Ja? Gegen meinen renitenten Gegenargumente, die ich ja all die Wochen mit Clubhouse hatte, hatte ich mir dann doch mal die App runtergeladen und mal reingehört und
Das haben sie dich reingelassen, ja?
Sie haben mich reingelassen. Ich habe zu den Türstellen ganz guten Draht. Ich kenne die von früher aus Frankfurt, das ist kein Problem. Damals waren sie im Hausclub, jetzt sind sie im Clubhaus. Ja, na, wechseln sich. Egal. Nette Jungs, haben wir gesagt, ne? Zieh dir was Gescheites an. Wenn dich Tim Pritloff so sieht, hast du nie eine Chance. Von daher alles gut. Nein, Carsten hat recht gehabt, das ist gar nicht so unsexy und unspannend, was da passiert. Bisschen schade, dass dass man einfach nicht mitschneiden kann und das Ganze halt einfach für die Nachwelt nicht aufzubewahren ist in irgendeiner Art und Weise. Aber in dem Konzept steckt echt viel Potenzial. Ob das irgendwann rausgekitzelt wird, werden wir sehen. Ja, das muss gern einfach mal zeigen, was die Zeit so bringt. Aber
du kannst auch deinen Rodecaster, ans iPhone anschließen. Ja,
einen Weg zum Mitschneiden habe ich schon gefunden, lieber Marian. Das ist kein Problem. Aber die Frage, die sich mir dann jetzt auch in der Vorbereitung auf die heutige Episode dann gestellt hat, darfst du daraus was für den privaten Podcast Gebrauch, darfst du da was daraus verwenden? Weil eigentlich hast du ja ein AGBs, die für Deutschland aber eh nicht bindend sind, so weiter, weil das ist ja eh alles Bullshit. Passt ja alles nicht, ja. Inwieweit bist du da abmahnfähig, nicht abmahnfähig? Keine Ahnung, ist alles so Minenfeld, ja.
Würde ich auf jeden Fall erstmal nicht machen.
Nein, ich glaube, da ziehst du auch mehr Hater dann an oder den Unmut und Zorn der Userschaft auf dich, unnötigerweise. Wobei es echt schade ist, dass du es nicht offiziell mitschneiden kannst oder dass automatisch wie bei Crack dann nach dem Talk bing! Sie können den letzten Talk, den Sie beigewohnt haben, hier runterladen. Bitteschön, Dankeschön. Wäre mega geil.
Wobei das natürlich auch interessant ist.
Bayern grinst nur vor sich hin.
Auf irgendwelchen Servern wird das ja wohl alles gespeichert sein, denke ich mir. Oder glaubt ihr?
Ja, bei Alpha, wie heißen sie, Alpha Industries, nein, Alpha irgendwas. Bayern, du hast recht, ich höre auf, Brezichen zu essen, Entschuldigung. Ja, liebe Hörerschaft, an der Stelle, ich seit 2 Wochen nicht rauche und ich mache das groß, deswegen seht's mir nach.
Und wir hatten das Thema gerade halt im Vorgespräch und deswegen habe ich jetzt gerade eigentlich so gegrinst, nämlich gar nicht wegen Clubhouse, sondern
auch vorne geregelt, die dreht sich nachher einfach raus, habe ich gehört. Entschuldigung, ich habe es jetzt weggestellt. Die Oliven knurzen nicht so weit fest. ja, Clubhouse spannend. Keiner weiß so richtig, wo's hingeht mit der ganzen Thematik. Wir haben ja bei uns intern ja auch die steilsten Theorien, die wir jetzt nicht nochmal hier breitreten. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht und wo wir die Technologie vielleicht dann auch implementiert dann in ein größeres soziales Netzwerk nochmal finden werden. Oder auch nicht. We will see.
Bleibt ja, oder ein Klon. Also es sind ja schon die ersten Klonen da, die dann technisch besser oder schlechter sind. Ich denke mal, was auch immer mit der App konkret passieren wird, sie haben auf jeden Fall ein neues Feld für Applikationen aufgemacht mit der App. Weil eben dieses moderierte Talk Thema, das gab es in der Form vorher nicht und das ist komplett neu. Das ist tatsächlich was gefehlt hat bisher.
Ja, also es gab schon noch eine zweite Plattform, die vor Clubhouse an den Start gegangen ist mit einem ähnlichen Prinzip, nur die hat halt lange nicht so viel Aufsehen erregt wie Clubhouse. Also von der Seite her, die haben es auf jeden Fall für diese Art Plattform viel getan.
Die haben nur für ihr Portemonnaie was getan, Mann.
Und wahrscheinlich wird es auf die eine oder andere Art auch Einzug in die soziale Medienlandschaft halten. Das ist genauso wie ein Twitter und ein Facebook-Account irgendwann halt deine digitale Diskussionsplattform auch im Unternehmensbereich ankommen wird. Dass man sich dann nicht mehr auf irgendwelche Twitch-Kanäle verabredet, sondern dann eben irgendwelche Meetings oder Tech-Talks auf die Art und Weise anbieten wird, kann ich mir gut vorstellen. Bist du halt komplett überladen. Es gibt so viel. Wir haben jetzt diese ganzen Zooms, wir haben Teams, wir haben Twitch, Facebook, Twitter, du weißt das schon gar nicht mehr.
Oder das ist ein gutes Stichwort, ohne groß abschwiffen, schweifen zu wollen. Aber ich glaube, mit dem Clubhouse-Thema sind wir erstmal so ein bisschen durch. Wie ist es denn bei euch so in der täglichen Arbeitswelt? Habt ihr euch auch schon dabei ertappt oder seid quasi genötigt worden, anstelle, wo man früher vor der Pandemie einen normalen Telefonanruf getätigt hat, dass man jetzt in einen Videocall gezwängt wird?
Sanft und nachhaltig geschoben. Ja, ist mir tatsächlich schon passiert mit dem Neukunden. Wo ich mir immer dachte, ruf halt an, du Hirsch. Nein, dann hat man dann für einen Folgetag ein Zoom-Meeting oder ein Team-Meeting.
Ein Team-Teams-Meeting.
Ja, wo ich mich dann vorher duschen und aufbrezeln musste. Wo ich auch dachte, ruf halt einfach an, haben wir den gleichen Effekt. Aber ja.
Ja, ist mir
der
also.
Der Trend scheint ja, existent
komisch
zu sein.
Mag ich nicht.
Ja, also mir ist es tatsächlich noch nicht passiert. Also ich hatte noch nicht so einen Quatsch. Also quasi wäre vorher auch. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich vorher natürlich auch schon ne, relativ gemischt Homeoffice und Büro und bla 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 und sowieso schon eigentlich ja viel virtuell und per Call und so weiter stattfand, dass das quasi.
Du bist noch jung,
Maja. Ja, trotzdem noch das klassische Telefonat überwiegt.
Es kommt halt drauf an, in der Gruppe finde ich ja auch, dass es Sinn macht, wenn du drei oder mehr Leute bist, ja, sich in einer solchen Teamkonferenz, ich sage es einfach mal Teamkonferenz, ohne Teams damit zu meinen, zusammenzufinden. Im Zwiegespräch mit einem einzelnen Menschen brauche ich die Videooption eher nicht. Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, vor allem, ja. Ich habe mich aber auch selbst dabei ertappt, wie ich auch ganz oft vergessen habe, wenn du Leute, früher hast du die zu einem Call eingeladen, hast einen Termin reingestellt, über das Outlook oder was auch immer, ja, man da benutzt. Und Outlook merkt sich leider aber, ob du das Häkchen gesetzt hast, Einladung in eine Teams-Einladung verwandeln. Und ja, ich habe selbst das Grab geschaufelt beziehungsweise unter Druck gesetzt, indem ich alle Calls, die ich eigentlich machen wollte, dann immer als Team-Calls dann eingeladen habe. Ja. Das war natürlich auch selten, nämlich ist mir auch erst später aufgefallen, dass das dann per Default-mäßig einfach an ist mit der mach doch einfach eine Teams-Einladung draus. Ja, wenn es nicht nur mir, sondern auch anderen Partnern so ging und dann zack, ruft sich jeder nur noch mit Teams an und denkt vom anderen, er muss das wieder im Teams sein. Aber gut, das sind die First World Problems.
Ja, wobei für Meetings mit mehr als oder mit drei oder mehr Personen ja, ist es halt auch eigentlich praktisch, ne? Und die kann man ja dann ja, halt das, auch die, das mit ich, ausgeschalteter ja, Kamera. Da muss man ja keine Cam anmachen.
Ich meine, die One-to-One, klassische One-to-One-Situation. Du redest mit jemandem so wie wenn. Also früher hat man ihn einfach angerufen. Crazy. Mhm. Ja, aber das ist auch nur am Rande, das ist mir nur gerade so eingefallen, dass ich euch das schon immer mal fragen wollte. Ja, jetzt weiß ich's. Marian, hast du noch irgendwas auf der Uhr, was wir wissen sollten?
Ich habe meine Einfahrt noch nicht freigebuddelt.
Meinst du von eurem 15 cm Schnee oder was?
Schön wär's. Nee, in meiner Einfahrt hat sich tatsächlich so eine Schneeverwehung verhangen und in der Einfahrt lagen dann mal so zwischen 1 Meter und 1,20 Meter durch diese Verwehung. Da buddelst du ein bisschen länger also, dran.
Wir reden also, von 50, 60 Zentimeter.
Das wäre schön.
NRW-Aussagen immer halt schön.
Nein, das trifft dies Jahr tatsächlich nicht zu, mein lieber Heiko. Das ist. Ne? Und ich habe heute mein neues Kennzeichen für meinen E-Roller bestellt, weil ab 1.3. fängt ja die neue Saison an für Moped- und Rollerkennzeichen und so. Ne?
Holy, Heureka.
Ja, habe ich mir gedacht, warum?
Das ist so ein Allwetter.
Siehst du mal zu?
Ja,
sowieso. Außer jetzt bei dem Schnee ist jetzt schwierig, aber sonst, ja. Egal.
Was ist das Bike für deine Vollgummi?
Der urbane Krieger scheut auch kein schlechtes Wetter, um seinen E-Roller auszupacken.
Ja, das Bike sagst du was, aber ich hab tatsächlich schon überlegt, ob ich mir nicht Schneeketten baue.
Von Bauer?
So, ich hab noch so,
hast du alte Kondensatoren, ja, die du zusammenlötest?
Nee, aber ich hab noch so diese kleinen, also so, ich hab hier so meine Lautsprecher hier oben, die hängen mit so mit so Ketten halt an der Decke, hier im Studio. Und von diesen Ketten, da habe ich noch einige übrig. Und da habe ich mir so überlegt, ne, das sind diese kleinen Gliederkettchen halt. Da habe ich echt überlegt, ob ich mir daraus nicht Schneeketten für meinen Roller baue. Ob das denn funktioniert. Aber ich bin da noch nicht so.
Profi-Tipp, ja. Weit. Fixiere die Kette nicht mit Schrauben in deinem Reifen.
Vollgummi.
Wären es Vollgummireifen, dann könnte ich, das sogar funktionieren.
Go for it, ja.
Ja.
Aber, weißt du, weil aber mit niedrigerem Luftdruck im Reifen hast du auch besser einen Grip auf Schnee.
Ja, genau.
Vielleicht ein bisschen zu niedrig dann, aber ist doch was. Ja, okay. Sind das die, du bist doch schon mit deinem E-Roller rumgefahren, oder?
Ja, klar. Ist ja immer, so ein Kennzeichen ist ja immer ab dem 1. März bis zum 28. beziehungsweise 29. Februar gültig. Ne, ja, ist ja immer ein Jahr mit dem.
Okay,
mit dem,
also du zahlst quasi ein Jahr, auch wenn du nur 3 Monate gefahren bist.
Okay. Richtig, genau.
Okay. Gibt das für Mopeds auch? Ich weiß gar nicht, musste ich das immer saisonal anmelden? Jedes Jahr?
Ja, für 45 km/h Mopeds, genau, ja, ehemals 50er, ja,
ist oder schon 50 lange Kubik. Her.
Oh, Fun Fact, kennt ihr diese 50 Kubik Autos?
Ja.
Die sind arschteuer, habt ihr das mal gesehen? Die kosten über 10.000 Euro neu.
Ja, ich kenne jemanden hier aus der Nachbarort, beziehungsweise aus dem Nachbardorf, weil das ist eher ein Dorf, ne? Der hat für seine Tochter, ne, hat ja so ein Ding, gekauft und die Tochter brezelt damit hier
mit 15
durch die Gegend.
Ja. Also 40 darfst du fahren, 15 muss alt sein. In Burghaus ist auch so ein, die Leute, die Geld haben, siehst du daran, dass die pickrigen Kinder so ein 50er Auto fahren oder 40er Auto. Ja. Unglaublich.
Und die gibt's mittlerweile in echt spacigen Ausführungen.
Ach, die sehen also, alle scheiße aus, das sehen sie alle kacke an, das ist auch peinlich, Mann.
Ja, aber du musst dir mal echt die Karossen davon angucken. Das ist dann nicht nur so eckig und kantig, wie man das kannte von diesen Rentnerfahrzeugen, die es davon mal gab. Nee, das ist mittlerweile dann halt wirklich so im Smart-Stil,
im Einhorn-Look,
so einem Roadster-Stil. Ja, also es ist schon echt crazy, was da losgeht mit diesen Fahrzeugen.
Verrückt. Unglaublich. Ja, was auch verrückt und unglaublich ist, Gas, weil was ist eigentlich aus deiner Timeline geworden?
Die Eulen, meinst du?
Wo wir gerade von Eulen und Ecken und Kanten und hässlich und hübsch und.
Es ist ein bisschen besser geworden, aber sie sind nach wie vor da. Ich war wenig bei Facebook die letzten Tage.
Das ist, du musst ein bisschen was über deine Alexa recherchieren, das geht auch ganz gut, um den Algorithmus dann zu verwirren. Ich gebe vielleicht so als Spielhilfe mal die Schlagwörter Dampfkochtopf, Kunstdünger, schwarze Skimaske, Literatur über den IS und der Algorithmus macht sich da dann sein Bild schon von.
Isopropylalkohol und Schwefel.
Kann ja mal schauen.
Und dann hat auch dein Algorithmus wieder was damit zu tun, mit BKA zu kommunizieren. was mich ein bisschen irritiert hat, du hast es ja schön mit uns geteilt, was da alles so ankam. Wo kam die Bierwerbung zwischen all den Büchsen her?
Da haben sie tatsächlich mal was richtig gemacht. Ja.
Bitte?
Du, keine Ahnung, aber selbst so ein Algorithmus macht ein paar richtige Sachen hin und wieder.
Ja, ne?
Da war ich in guter Hoffnung, dass es jetzt in die richtige Richtung geht mit meinem Algorithmus und mir.
Ich glaube ja, das war so ein Zufallstreffer. Hast du denn wenigstens die Bierwerbung geliked?
Natürlich nicht. Nö. Was war das überhaupt für ein Stoff? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, du hättest die auf Hofbräu, jeden Fall liken Hofbräu müssen, damit dein Algorithmus.
Ja, Hofbräu kann ich nicht liken, entschuldige. Ja. Das geht
nicht. Hofbräu als München, nee. Ja, verstehe ich, Carsten. Bin ich bei dir.
Nee, nur auf Ibiza.
Da fühle ich dich. Oder auf Malle. Ibiza. In Las Vegas habe ich Hofbräu auch nicht geliked.
Mhm. Nee. Du, keine Ahnung, ich scroll hier gerade durch. Ja, unser Mitgründer Bernd kocht seit neuestem recht nachhaltig.
Das ist unser Mitgründer. Ach so, der Rosenbernd.
Der Rosenkrieger. Bernd der Rosenkrieger. Der kocht. Nee, keine Eulen, kein Schlager bisher.
Okay, dann können wir uns auch nichts lustig machen. Dann, ja, haben wir bestimmt noch ein paar andere Themen, über die wir uns lustig machen können. Oder die uns oder euch da draußen auch ein bisschen amüsieren oder unterhalten. Oder im kurzen Fall auch informieren.
Da gehst du aber jetzt aber eine Nummer zu weit mit informieren. Das wäre ja so, dass wir dann irgendwie seriöse Themen oder sowas hätten.
Hallo?
Ja, hier ist der Lukas. Servus.
Mensch, Lukas, wo kommst denn du her?
Die Stimme der Jugend.
Aus dem tiefen, tiefen Walde hier, aus dem ländlichen Jettingen-Scheppach.
Hast du auch 15 Zentimeter Schnee?
Na, schön wär's. Könnte ich mal wieder einen Schneemann bauen. Nee, an dieser Stelle tut mir leid für die Verspätung. Allerdings hatte ich noch ein paar technische
Herausforderungen.
Technische Herausforderungen.
Nein,
ich habe ein neues Setup.
Nein, wir sagen nicht das P-Wort. Herausforderungen.
Genauso wie das Aal-Wort.
Alles gut. Na, schön, dass du da bist.
Finde ich auch. Bin mal wieder am Start und freue mich echt auf diese Folge.
Das war eine geile Kameraeinstellung.
Lukas. Das P-Wort ist böse. Hallo, Lukas.
Wie schön die Corona über Lukas seinem Kopf wohnt und wie gut seine Frisur ist.
Ach du Scheiße. Du warst beim
Friseur. Du müsstest so beschreiben, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das auch kapieren.
Wir reden nur von der Zuhörerschaft. Ja? Das ist kürzer. Prost übrigens an der Stelle.
Dankeschön.
Ja, vor allen Dingen, wenn er sich so ein Stück zurücklehnt, ne, dann ist das.
Das sieht aus, der sieht aus wie Tingeltangel Bob, den Prozess gewinnt er.
Ja, ich hab jegliche Kilometer auf mich genommen und jegliche Herausforderungen auf mich genommen, damit ich hier heute teilhaben kann. Deswegen seht bitte ab von meiner Frisur.
Du siehst super aus, mein Freund.
Ja, wir haben selber Frisur. Ja,
auch. Also ich habe euch auch lieb.
Ich habe vorhin schon gefeixt mit Marian. Ich bin auf seinen Fersen. Also es dauert noch ein bisschen, aber bald habe ich ihn. Naja, aber du für mich hier, das siehst das ja, das ist ja Wahnsinnsmatte.
Carsten, das Problem ist, dass der Marian wahrscheinlich auch nicht aufhören wird.
Seine Haare das dauert aber noch ein bisschen länger, Carsten. Also das ist.
Ja. Und? Meine das wachsen schneller.
Das heißt, du wirst. Ach so, okay.
Ja, für deine Berufe vielleicht, aber.
Oh, ich freue mich auf den Carsten mit Dreadlocks.
Und jetzt ist der Heiko verschwunden. Ah, der.
Ja, super.
Super, wenn ich einen falschen Channel switche. Kacke, Mann. Ich denke, das kann doch nicht sein. Das ist schon wieder keine Antwort. Das ist ja wie zu Hause. Ach, ich bin ja zu Hause, ich vergaß. Ja, nee, cool, dass du es geschafft hast, Lukas. Gesund und munter die Strecke von schönen Memmingen, schönen Jettingen geschafft hast.
Ja. Die Autobahnen waren leer. Also darauf kann ich es auf jeden Fall nicht schieben, dass ich zu spät bin.
Ja, ich bin um 8 Uhr, Lukas, du bist ein bisschen spät. Kommst halt rein. Ja, da bin ich um 7 da. Also ich bin dann um 8 da.
Und 8:30 wurde es dann.
Ja, aber nee, schön, dass du da bist. Ich hätte ja fast ein schlechtes Gewissen gehabt drauf, wenn du pünktlich da gewesen wärst und wir hätten nicht pünktlich angefangen dann.
Aber nur fast. Ich dachte mir schon so um 5 nach, ach, jetzt fangen die schon an ohne mich, jetzt soll ich sauer sein. Ah nee, ich brauche eh länger, die haben genau das Richtige gemacht.
Ich hasse es, wenn ich recht habe bei sowas.
Ja,
die Tour. Ja. Yeah. Wo war der stehen geblieben, bevor du uns hier die Tür eingetreten hast?
Auf jeden Fall nicht bei Hahn. Und ich glaube, das Thema mit dem Kennzeichen war auch schon durch, oder?
Ja.
Das letzte war mein Algorithmus und davon da sind wir auf Bier abgedriftet. Lukas, trinkst du Hofbräu?
Ja, Timeline.
Wie bitte?
Trinkst du Hofbräu?
Ich trinke kein Hofbräu, nee, ich trinke das Weizen vom Vater. Das ist nämlich am günstigsten als Schwabe. Und das müsste Franziskaner sein.
Mhm. Da hat sich gerade jemand um den Sendetitel beworben. Das Weizen.
Das Weizen. Komischerweise habe ich da damit immer was zu tun. Wenn ich Teil der Folge bin, habe ich immer irgendwas mit dem Sendertitel zu tun.
Das bleibt mir nicht aus bei so Ehrengästen, die so selten da sind, ja? Aber Lukas, gewesen. Mach dir nichts draus. Die Firma Apple schafft es auch mal wieder bei uns in die Sendung.
Ehrlich?
Echt? Wieso?
Doch, habe ich gehört. Ne? Nachdem Apple ja vollmundig und natürlich nur ehrenhafterweise ja damit wirbt und damit jetzt einfach die Kundschaft ja auch gefrontet hat, keine Kopfhörer und keine Netzteile mehr beizupacken aus Umweltgründen, kleinere Verpackungen, weniger Spritverbrauch der der Logistik und, ja, alles green und wir tun alles für die Umwelt. Ja, kam jetzt raus, dass sie Leerverpackungen für iPads dreimal rund um den Globus geschickt haben, um dem entsprechenden Demand in den einzelnen Regionen dann noch nachzukommen. Und ja, sie haben quasi leere iPad-Verpackungen schiffweise. Ja, der Demand, also die Hardware, ne, war in Land Y vorhanden, aber keine Verpackung dafür. Also wurde containerweise, schiffeweise, flugzeugeweise Leerverpackungen, weil die waren woanders schon fertig, dann dahin geexpresst.
Okay. Wir hatten ja schon mal in der Folge das Thema, dass gerade die neuen iPhones jetzt mit einer dünneren und umweltfreundlicheren Verpackung in der neuen Charge ausgeliefert werden. Und da hatten sie wahrscheinlich nicht genügend neue Verpackungen für die jeweiligen Geräte vorhanden, oder? So wie ich das jetzt verstanden habe, dann haben sie sich gedacht, ach, wir haben ja noch die alten Verpackungen, nehmen wir doch die. Aber die müssen halt erstmal von
Fernost oder wo auch immer. Nein, es ging um
iPad-Verpackungen.
iPad, nicht iPod und nicht iPhone. iPad.
Okay, ja, aber das geht lediglich um die iPad.
Ja, aber das ist ja auch vollkommen wurscht, weil jeder, der eine iPad-Verpackung kennt, der weiß, das ist keine klassische Faltschachtel. Ne? Also wenn das jetzt eine klassische Faltschachtel wäre, dann
ist eine Stülpschachtel.
Genau, dann könnte man die ja flach zusammenlegen und hätte relativ sparsam diese leeren Verpackungen transportiert. Ne? Ja. Jetzt ist aber so eine iPad-Verpackung halt auch im Leerzustand, also quasi nach der Produktion halt schon relativ volumenfressend, ohne Hardware und dementsprechend, ja, habe ich halt natürlich entsprechend Platz, den ich dafür
auch wenn brauche. Ich sie leer um den Globus schicke.
Richtig. Ja?
Artikel dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Es ist so ein bisschen... Ja, wir nennen es mal den ersten schönen Greenwashing-Fail des Jahres. Ja, da kommen bestimmt noch von anderen Herstellern auch noch ein paar lustige Themen. Aber das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich doof, wenn man erst groß damit wirbt, weniger Verpackungsmüll verschicken zu wollen und dann Leerverpackungen containerweise durch die Gegend chippert.
Ja, aus den USA per Frachtflugzeug nach China.
Express, mein Freund, ja.
Da ist dann wahrscheinlich doch der Umsatz und das Geld mehr wert als die Umwelt.
Also es ist nachvollziehbar, warum das Gap entstand, beziehungsweise fliegen ja ganz viele Passagiermaschinen seit geraumer Zeit einfach nicht in der Frequenz und Häufigkeit, wie es vor Pandemie war. Das heißt, der ganze Frachtplatz, der da immer mitgenutzt wurde, vor allem von Unternehmen wie Apple, ist einfach nicht da. Ja, und irgendwann summiert sich's halt auf und dann muss irgendwas passieren. Ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Aber sowas mache ich entweder so geheim, dass wirklich keiner mitkriegt, wenn ich vorher so eine Green-Meldung raushaue, oder ich hau halt so eine Green-Meldung nicht raus in Pandemiezeiten. Das ist genauso doof, ja. Wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, logistisch. Aber
die Kollegen standen wahrscheinlich vor der Entscheidung, okay, mache ich meine Kunden happy, beziehungsweise verärgere ich sie noch weiter, indem ich weiter Lieferschwierigkeiten anbiete, oder?
Du bist noch jung, Lukas.
Scheiß, Stern, ich mal auf die Umwelt und mach meine Kunden wenigstens einigermaßen wieder kurzzeitig happy.
Der Kunde ist bei Amazon im Fokus, du hast da was verwechselt. Bei Apple ist der Shareholder im Fokus. Aber ja, irgendeine Entscheidung wird irgendjemand getroffen haben. Wie gesagt, das ist nicht ganz ganz nicht nachvollziehbar, aber er hat schon einen gewissen Entertainment-Faktor, sage ich mal ganz vorsichtig, in meinen Augen.
Sind da irgendwelche Zahlen bekannt, wenn es um das Thema geht, dass man sagt, okay, so und so 4000 Verpackungen?
Wir packen dir gerne den Link in die Shownotes, kein Problem, kannst du nachlesen. Okay. Nein, ich kann es dir gar nicht sagen. Es waren schiffeweise, waren mehrere Container wohl und flugzeugeweise. Es waren mehrere Vorgänge, Vorfälle, die da zusammengelaufen sind. Ich würde lügen, wenn ich sage, waren 48 Kubikmeter, whatever, waren einige Container, einige tausend Stück halt. Also okay. 10.000 Stück, whatever.
Aber ich glaube, wir wissen alle auch ganz genau, dass Apple keinen Schaden nehmen wird, beziehungsweise dass das
Nee.
Absolut keine Auswirkungen hat.
Nein, das ist ein reines Image-Thema. Das ist ein reines Image-Thema. Ja. Was wir direkt zu Korrigum-App auch sagen, um HomePod Minis aus Vietnam über den Anfang 2300 Kilometer weit zum Hafen nach Shanghai zu fahren, weil die Schiffsrouten nicht so gut waren. Whatever. Also ja, HomePod und iPad-Thematik. Whatever.
Ja, AirPods aus Vietnam auch.
Alles, was short war an Weihnachten.
Ja, genau. Also so alles dabei.
Ja. Ja,
und verschiedenste logistische Kuriositäten.
Du, passiert. Ich meine, war's nicht während der Pandemie auch iClo, den die bedruckten Fischstäbchenverpackungen ausgegangen sind?
Okay.
Ja, weil die sind irgendwie in Polen gedruckt worden und die Grenzen waren zu, also konnten sie nicht nach Deutschland kommen. Er war halt so.
Die kochen halt alle auch nur mit Wasser.
Auch Captain Nico kocht nur mit Wasser. Ja.
Wunderschön, wunderschönes.
Ich dachte, der frittiert.
Also da ist der Sendungstitel, Carsten.
Und ich dachte, der frittiert ausschließlich.
Kochen. Frittieren ist nicht kochen. Doch für manche schon. Ja, trifft keinen Arm, da hast du wohl recht, Lukas. Ne? Trifft keinen Arm. Ich sehe gerade das thematisch. Ja, wo machen wir weiter?
Wie jetzt den anderen Großgiganten da draußen?
Welchen? Facebook.
Wenn wir uns mal eine Tesla anschauen, was macht die so?
Die Iren. Ja, die sind zukunftsweisend unterwegs, ja? Habe ich gehört.
Wieso?
Ich glaube, Tesla hat vor geraumer Zeit schon angekündigt und wird dem jetzt wohl Taten folgen lassen, dass sie Bitcoin, den Real Bitcoin als official Zahlungsmittel akzeptieren werden. Und scheinbar mussten sie für ihre einzelnen Standorte noch ein bisschen die Portokasse füllen und haben mal für 1,5 Milliarden Bitcoins eingecheckt.
Ja.
Was so einen dezenten Peak für die Währung zur Folge hatte.
Jetzt warte mal, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du sagst, die akzeptieren Bitcoins bei der Bezahlung, das heißt, ich könnte mir zukünftig einen neuen Tesla per Bitcoins vorbestellen bzw. kaufen.
Ja, also in
wärst du aber nächsten, schön ja. Blöd. Also
dann wärst du, ja. Vor allem, weil du Transaktionsgebühren haben wirst. Ja, aber es wird ein valides Zahlungsmittel bei Tesla werden. Der Bitcoin und ich glaube zwei andere Währungen auch noch, aber Bitcoin war die herausragende Geschichte da, weil kennt jeder, ne? Hat einen hohen Wert, was Fluch und Segen sein kann, hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber ein Invest von 1,5 Milliarden ist halt auch bei dem doch schon etwas angeheizten Bitcoin-Markt dann nochmal ein Statement, ja. Hm. Und das Ding ging halt nochmal ein Stück nach oben. Ja. Irgendwann wird auch diese Blase platzen, aber ja, komme, glaube ich, nachher nochmal kurz drauf oder auch ein bisschen länger, wie Unternehmen gewisse Dinge einfach beeinflussen können und in die Richtung, die sie dann auch brauchen oder auch nicht. Ja, krass. Irin hat einfach
aber mal gesagt, die einzige Intention von Tesla wird ja nicht sein, dass deswegen jetzt das Zahlungsmittel anbieten können, sondern die werden da ja auch investiert haben, ne? Die sehen da wahrscheinlich dementsprechend irgendwo zukünftig einen Peak
zum Wachstum. Ich vermute mal, dass für Tesla ist es kein Spekulationsgut. Ich gehe nicht davon aus, dass Elon sich gesagt hat, oh, ich brauche noch ein paar Euro, Dollar, die ich in Vegas verzocken kann beim nächsten Mal. Deswegen kaufe ich mal Bitcoin für 1,5 Milliarden. Ich glaube, das soll eher so die Gegensicherung darstellen für zukünftige Geschäfte, die sie mit Bitcoin als Währung machen.
Ja, nicht nur das. Okay. Also Elon Musk hat sich ja in letzter Zeit, was Bitcoin angeht und warum er so sehr auf Bitcoin setzt als Kryptowährung und halt auch auf die Stabilität von Kryptowährung. Es sollte halt auch ein gewisses Statement sein gegen die Aktienmärkte.
Super Idee.
Können wir ja später nochmal ein bisschen drauf eingehen in dem anderen Thema, was wir noch mal auf der Uhr haben. Aber das ist halt tatsächlich so ein bisschen Elon Musks Absicht dahinter gewesen, da jetzt so einen riesen Batzen Geld auf einmal in die Bitcoin-Thema oder in die Bitcoin zu investieren. Und was man nicht vergessen darf, hinter Bitcoin steckt ja schon noch ein gewisser realer Wert, der zwar schwer zu fassen ist, aber da steckt tatsächlich Energie drin. als
Wert. Ja, natürlich. Also das ist genauso viel wert wie bedrucktes Klopapier oder Geldscheine. Also das ist ja einfach nur ein von der Gesellschaft definierter Wert, was das wert ist. Wie viel Kilowattstunden da reingelaufen sind, ist ja egal.
Genau.
Das ist Bums, weil das steht ja auch in keinem Verhältnis. Das ist ja, deswegen hatten wir, oder gab es ja früher die Unterscheidung zwischen Real- und Kurantwährung. Ja, ein Goldstück war ein Talerwert, also, ne? Das Gegenwert in Gold. Ein 5-Mark-Stück oder ein 5-Euro-Stück, ein 2-Euro-Stück hat ja gar nicht den Materialwert. Ja, dann irgendwann haben wir uns ja geistig davon verabschiedet, dass das, was ich in der Hand habe, auch das Wert ist, was es darstellt. Ja. Ne?
Aber in Bitcoin wird niemals unterhalb des Wertes fallen, den du quasi
für eine Kilowattstunde Ökostrom bezahlt hast.
Genau, den du kostentechnisch brauchst, um einen Bitcoin zu erzeugen. Und da das ja quasi immer schwieriger wird mit der Zeit, aufgrund der jetzt ist mir gerade das Wort entfallen dazu.
Mining.
Blockchain, aufgrund der Blockchain. Ne, zukünftig quasi.
Es werden immer weniger Blöcke, die gefunden werden können.
Genau, richtig. Ist natürlich der Invest an Energie immer höher und dadurch hast du schon noch eine gewisse Grenze nach unten, was den Wertverfall angeht. Aber ja, es ist halt im Moment sehr aufgeblasen, muss man halt so sagen.
Ja, dezent. Ja. Und wir reden auch gar nicht drüber, wie viel Tonnen CO2 mittlerweile ins Mining reinlaufen. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ja, Lukas, du wolltest das sagen?
Darf ich mal an dieser Stelle reinwerfen, dass das Thema mich eigentlich dezent anbieselt. An dieser Stelle will ich mal fragen, hat jemand von euch nur Bitcoins, beziehungsweise hatte jemand von euch Bitcoins? Falls ja,
das ist toll,
wie mehr hatte, als ich. Hörst.
Muss ich an der Stelle mal sagen, danke für die Wertschätzung. Ja.
Ich wertschätze euch in dem Sinne, dass ich liebend gerne mit euch aufnehme.
Sieh meine Handbewegung und werde rot dabei. Ich hatte Bitcoin gehabt, ich weiß gar nicht, Marian, hattest du auch mal welche? Du hattest auch mal welche, oder?
Ich hab, ja.
Ja,
Carsten hat immer noch keiner. Ich hatte noch nie, nee.
Ich hatte mehr, habe weniger als ich hatte, weil man konnte auch mal anderes Zeug damit bezahlen. was pieselt dich denn an der Stelle?
Mich pieselt an, dass ich mal gute Handvoll Bitcoins hatte, zu einer Zeit, wo das alles so am Laufen war und am Starten war. Das war in dem ersten Jahr meiner Ausbildung, gab es einen Kollegen in der Berufsschule, der ist da voll drauf abgefahren und der hat gesagt, der wird mal richtig reich dadurch. Und dachte mir so, oh, ich glaube, da war der Bitcoin bei nicht mal 10er pro Coin, also recht wirklich in den Anfangs Monaten gewesen und dann habe ich mir halt mal eine Handvoll gekauft und leider viel, viel zu früh verkauft, weil man natürlich in der Hoffnung war, man stößt die Dinger zur richtigen Zeit ab, aber dann sind sie halt nochmal richtig explodiert und ja.
Da hat sich der Schwab gedacht, wie die spatzende Hand als die Taube auf dem Dach.
Genau.
Dem ging es nicht so, gräm dich nicht. Ja.
Das heißt aber, du hast auf jeden Fall Gewinn gemacht.
Ja, aber den Kollegen, ja, der ist das auf jeden Fall, also, aber ich hätte
aber das deutlich mehr rausholen können. Das
weiß der nie.
Genau. Nie zurückblicken. Im ganzen Aktiengeschäft, ja. du startest deine Transaktion und schaust bitte nicht zurück, weil ja die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal
weinst, 3 Jahre schon gesagt später,
hat, don't look back in anger. Nee, war das Robby?
Richtig. Robby, good old Robby. Ich will die Aufnahme an der Stelle mit einem kurzen Intro garnieren.
Aber ich glaube, deswegen habe ich nie wieder gesehen, dass die explodiert. Sorry.
Robby Williams hatte gesagt, don't look back in anger.
Den kennt der Lukas nicht. Das war vor seiner Zeit.
Oh mein Gott. Ja.
Also einen Robby kenne ich schon, aber tatsächlich nicht genau diese Stelle.
Wir müssen. Also wenn wieder konform, dann müssen wir mal harte Karaoke-Session machen.
Oh Gott. Da kommen Erinnerungen hoch, du.
Aber sowas von.
Heiko.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Aber Don't Look Back in Anger ist von Oasis.
Oh, fucking hell, ich hätte Robbie gesagt. Aber es war schon mal UK. Echt, Mann, das ist krass. Aber Maja, danke, dass du mir so zur Seite gestanden hast.
Ich hab die ganze Zeit das schon so.
Ich hatte ja auch so, den.
Ja, war ja, du schraubst mich runter wieder als Folgebus. Du lässt mich voll ins Messer laufen. Danke.
Ja. Ich habe übrigens das Oasis-Album habe ich hier im Schrank stehen.
Ich werde das alles rausschneiden.
zu deinem Gunsten, ja.
Ja, sicher, Lukas.
Lass mich mal schneiden, die Folge.
Oh Gott. Krieg du mal deine Technik in den Griff.
Wie war das? Folge 73 schon online.
Ich wollte gerade sagen, liebe Hörerschaft, bereitet euch.
Warte, wo ist der Kick-Knopf? Warte.
Verschollene Folge 73 vor, die ist in den Startlöchern.
Ach ja, doch, du darfst die anteasern, Carsten, ganz offiziell. Ja.
Also,
ja,
denn ich weiß,
hat ja auch nur 3 Wochen gedauert.
Und ich weiß, dass unsere Hörerschaft leidet und auf dieses Kleinod der deutschen Podcast-Kunst wartet. Fast so wie der Lukas auf die nächste Episode von 11 Leben.
Du Arsch. Ja, ich habe euch jetzt lang genug damit genervt, aber es tut mir auch leid, dass deine Spur so verhunzt war und ich zwischendurch im Krankenhaus war. Das ist auch egal.
Ich habe da Sachen aus GarageBand rausgekitzelt, ne?
Wenn ihr es nicht hören wollt, dann rate ich einfach bei dem Gadgetfunk. Wie heißt das? Your Account Only? Nein,
For You Only
Account hoch, genau. Und dann kriegen das nur eingefleischte Hörer.
Nein, Lukas, was du meinst, ist OnlyFans. Das ist wieder noch eine andere.
Ja, genau. Das meinte ich eigentlich auch, dieses OnlyFans.
Ah, okay.
Hatte ich euch gar nicht gesagt, dass wir jetzt Gadgetfunk-Account haben.
Wer administriert den?
Das läuft alles auf Kunert Communications. Auch die Monetarisierung.
Talk to my Steuerberater.
Deswegen hat der Carsten so neue, schöne Müllbestücke in der Wohnung.
Ja, der
Carsten. Nein, natürlich haben wir nicht so einen Account. Ich freue mich trotzdem, dass wir die verschollene Folge bald hochladen können. Aber ich kann sie mittlerweile auswendig mitsprechen. So oft habe ich sie geschnitten.
Oh, herrlich, das freut mich. Aber ja, wenn wir hier schon so alle,
nicht schlecht.
Wenn wir hier schon alle so schön am Lachen sind, ne, dann habe ich auch was zum Lachen für euch und ich habe mich köstlich amüsiert. Radio Bremen, die haben eine kleine Miniserie gemacht, haben sie wohl auf
One
auch ausgestrahlt. Die können keine großen Serien. Siehe Harpe Kerkeling damals. Das war ja auch eine Radio Bremen Produktion. Total normal. Wir hatten es auch in irgendeiner Folge. Die haben eine kleine Miniserie gemacht, weil ein neues Tatort-Team ansteht vom Radio Bremen. In Bremen wahrscheinlich. Und die haben eine kleine Miniserie gemacht. How to Tatort. Wie nennt man das heutzutage? Eine Mockumentary. Also quasi eine fiktive Dokumentation.
Aha.
Ja.
Das Schöne am Gadgetfunk, da lernt man Sachen.
Genau, ich
hatte mir das Wort vorher auch mit Worten um sich, die ich nicht mal schreiben kann.
Wir müssen nur aufpassen, dass Belkan das hier nie zu hören bekommt, weil der hält uns gleich ein Referat dazu.
Zum Mockumentary.
Ja. Und dem also etymologischen Hintergrund der Mockumentations-Storyline.
Liebe Hörerschaft, wir machen jetzt eine AMSA-Mockumentary für euch. Mit ganz viel Gefühl aus Bremen.
Marian, mach weiter.
Jetzt mal Butter bei den Fische. Um was geht's denn jetzt gerade? Also ich komme gerade gar nicht mit.
Es geht darum, dass es geht darum, dass es ein neues Tatort-Team, also ein neues Ermittlerteam in Bremen gibt.
Erklär doch Lukas erstmal, was Tatort überhaupt ist.
Nein. So jung bin ich jetzt
auch nicht. Es gibt dieses lineare Fernsehen und da gibt es sonntags meistens zum 20.15 Uhr aus wechselnden Städten Deutschlands so eine Krimiserie.
Rund um die Uhr in der Mediathek?
Ja, diese Miniserie definitiv. Tatort aber auch, ja, den kannst du auch in der Mediathek.
Tatort ist eine Mediathek. Und es gibt sogar eine eigene Seite, wo du sämtliche Tatort-Folgen nachschauen kannst.
Das Tatort-Wiki.
Nee, das heißt Tatort.tv oder so ähnlich. Macht immer weiter, ich suche da
mal. Ja, es gibt auch noch so eine Fanseite, Tatort-Fans oder sowas, wo du dann dir auch noch lustige Kommentare zu jeder Tatort-Folge angucken kannst. Habe ich auch.
Ja, und The New Shit ist ja quasi begleitende Social-Media-Maßnahmen beim Tatort-Knobeln sonntags mit Großeltern und der ganzen Elternschaft. Ja. Es ist ziemlich hanebüchen, was da so, also es ist nicht bei Tatort so, aber diese gibt es, glaube ich, auch einen ganz lustigen Begriff, der mir gerade nicht einfällt, dieses beim Fernsehen gucken, noch browsen und alles nachgoogeln und gucken, bei welchen Filmen hat der Schauspieler noch mitgespielt und
aber das bietet ja, doch Amazon Prime und Netflix standardmäßig
natürlich.
Ja, aber das ist ja auf dem gleichen Bildschirm, das ist ja nicht dieser Second Screen, was da
Second Screen als Second Amendment. An der Stelle, ne? Aber halt ist, also die noch mal ganz kurz für mein Verständnis, weil ich bin ja in der Tat Tatort-Fan. Und Bremen hat, begrüße ich ja, dass da mal was passiert. Besser wäre noch gewesen, Kiel wird was Neues kriegen, weil dieser Borowski geht mir auf den Sack, aber andere Geschichte. nee, ich bin in der Tat Tatort-Fan. Und das heißt, in Bremen gibt's dann Mini-Mockumentaries statt Tatort?
Nein, nicht statt Tatort, sondern das ergänzend. Ist ergänzend oder vorbereitend auf den neuen Bremer Tatort.
Ach so, um die neue Crew zu pitchen.
Genau, richtig. Aber
geil.
Irre gut gemacht, mit richtig, richtig viel Witz drin. Sind 6 Folgen, 10 Minuten, kann man also mal schön wegbingen an einem Abend.
Das hört
sich gut an. So eine Stunde. Und ist wirklich großartig. Ich habe mich echt sehr, sehr, sehr kaputt gelacht zwischendurch. Dar Salim, sagt irgendjemand, dieser.
Warte, ich muss auf meinen Second Screen gerade schauen. Nein.
Dar Salim ist, wenn ich mir jetzt nicht ganz toll, dänischer Schauspieler, der auch in Game of Thrones mitgespielt hat. Ja, als
Wer war
Kuko der Dingensritter da irgendwie, Kampfritter. Und der nimmt sich halt selber auch in dieser kurzen Folge, nimmt er sich auch selber so geil aufs Korn, weil er spricht halt erst nur Englisch in den Serien.
Ja, Spoiler, ja, Hörerschaft, bitte schaltet hier aus, bevor Marian weiter probiert. Junge, muss ich doch noch schneiden.
Ja, guckt's euch an, wir verlinken es in den Shownotes.
Genau.
ARD Mediathek ist es drin, alle 6 Folgen, kann man mal eben wegbingen, 60 Minuten am Stück quasi.
Ne, ich hatte gerade kurz Angst, dass du uns jetzt die komplette alle Staffeln von Game of Thrones meinen Stellen durchlauf erklärst.
Marian wird es schaffen, auf jeden Fall.
Ja, mit einer schafft dann der Marian, ja. Das ist aber cool. Nee, finde ich gut. Finde ich cool. Ich mag diese Tatort-Geschichten. Wobei manche.
Was? Sorry. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Du darfst mir jetzt heute ins Wort fallen.
Aber wo du
an dieser Stelle mal nochmal gefragt, wie lange gibt's denn? Jetzt habe ich wieder irgendwas verpasst.
Nein, der Marian ist dir direkt ins Wort gefallen. Aber ansonsten ist alles gut.
Wie lang gibt's denn diesen Tatort schon da draußen? Also ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern das schon geschaut haben,
seit als ich denken kann. Ich länger als die Lindenstraße.
War. Ja, definitiv länger als die Lindenstraße. Boah, wann lief der erste Tatort?
Das ist als Kind. Als Kind war Schimanski so die Tatortfigur gewesen. Aber ich kann
der erste nicht sagen, Tatort, der im ersten ausgestrahlt wurde, war Taxi nach Leipzig am 29.11.1970.
What?
Yes.
Was? 50 Jahre.
Ja.
Und kein Stück spannend. Nein, Quatsch.
Aber 1970 aber mit dem Taxi nach Leipzig? Wie soll denn das gehen?
Da hast du gleich noch die den Thrill der Grenzüberschreitung mit dabei.
Eben, genau.
Aber das ging auch kürzlich, glaube ich, wieder durch die Presse ein bisschen. Der Mensch, der sein Auge der Tatortproduktion geliehen hat. Ihr wisst, dieses Auge in der Eingangssequenz, was dann von der Musik im Fadenkreuz verschwindet. Ja. Der hat damals, glaube ich, 40 oder 400 € bekommen für die Aufnahme. und war jetzt dann eben 50 Jahre später der Ansicht, nachdem das so lange genutzt worden ist, stünde ihm mehr zu als nur dieser kleine D-Mark-Satz, den er da bekommen hat, ist dann auch vor Gericht gegangen, ist abgelehnt worden.
Wollte ich gerade sagen. Ja.
Er hat also keine neuen Rechte, sondern seine Leistung ist mit dem einmaligen Ding. Es hat natürlich damals niemand damit gerechnet, dass das Ding 50 Jahre, ich meine, das, ja. du siehst es ja auch, dass es aus einer anderen Zeit gefallen ist, das Tatort.
Der Erfinder von Lego kriegt auch kein Patentgeld für seine
Wobei Erfindung. Die Mucke ist schon nach wie vor stark. Die haben sie extrem zeitlos ausge...
Absolut, ja. Das war ein absoluter, ist ein absoluter All-Time-Klassik, die Musik. Der erste Tatort ist übrigens ganz nebenbei erst nach Fertigstellung zum Tatort geworden. Das lese ich hier gerade. Also das heißt, der wurde als Krimi, als normaler Krimi, ARD-Krimi gedreht und ist dann erst quasi zum Tatort umgewidmet worden und hat damit dann die Reihe gestartet.
Da fällt mir ein, ich war mal Statist im Tatort.
Ehrlich?
Ohne Witz. Und zwar war das ein Frankfurter Tatort und wir waren am Wochenende in unserem Stammclub oben und da hingen dann irgendwie Zettel wie für dann und dann Dreharbeiten, Komparsen gesucht, Statisten gesucht. Weil sie trainen ja natürlich tagsüber und haben einen vollen Club gebraucht. Und irgendwelche Verstrahlten, die so tun, als ob sie tanzen. Ja. Und das war höchst interessant. Und da gab es, keine Ahnung, ich glaube 250 Mark für den Drehtag. Und du hast halt vier Stunden lang immer mal wieder zu Nicht-Musik getanzt. Was ziemlich deppert ist. Aber Szene
also an der wahrscheinlich Bar, auch nicht bla,
Schauspieler spricht mit anderem Schauspieler, bla, kurz Musik an, damit die Menge anfängt zu grooven, Musik aus, 5 Minuten weiter tanzen, komplett deppert danach, ja. Aber sehr lustig. Sehr lustig. Was da für ein Aufwand betrieben wird, ist krass. Aber das ist auch, wie war ich da? 20, ja. 24 Jahre her. Verrückt, aber Tatort
ist deutlich sind cool, mag damals. Ich eigentlich.
Also das war quasi,
Was? Ja.
Was?
Ich war auch mal Komparse, aber da war ich deutlich jünger und da wurde man dann mit so einem Produktionsbus abgeholt und irgendwo hingekarrt. Eine Location, die hieß damals wahrscheinlich noch anders.
Aber Heiko, das war bei dir noch vor 2015, also noch vor Paul Briggs.
Das war 97 oder 98. 98 hat es oben zugemacht, muss 97 gewesen sein. 97, 98 sowas.
Als Leo Felber quasi.
Ich habe keine Ahnung, wer da mein Tatort-Kommissar war. Junge, ich war froh, dass ich meine Schuhe morgens zubinden konnte. So breit war ich zu der Zeit immer. Ja, frag mich doch nicht, wie der Tatort-Kommissar da hieß. Es gab 250 Öcken zum Verbrennen. Ja, alles gut.
250 Öcken, Mann. Geil.
Ja, das war echt nice. Das war echt nice. Der Hessische Rundfunk hat sich da nicht rumpel, also gell?
Das hätte schon eine Currywurst geben, gell?
Eitrige hätte es sogar geben, weil Blech.
Das war der Werner Tatort.
Oh. Der Wiener Tatort ist super geil übrigens, finde ich. Also meine persönliche Meinung.
Also ich jetzt vielleicht abschließend, ich werde mit Tatorten nicht so extrem warm. Ich habe mir tatsächlich mal versucht, ein paar anzugucken in letzter Zeit. Ich finde es schwierig.
Also ich finde persönlich nur die Tatorte für mich wirklich sehenswert, die so ein bisschen abgedreht und spacig sind, so ein bisschen, wo die Geschichte wirr ist, wo du kaum folgen kannst. Das sind die fast immer die Tatorte, die komplett von den, ja, die komplett von den Fans zerrissen werden, wo wirklich dann danach Spott und Häme auf die ARD geworfen werden. Wie könnte nur so ein Scheiß.
Das sind die Tatorte, die ich nach 3 Minuten ausmache?
Ja, so in der Art, genau. Ne, aber das sind die Dinger, die ich mir dann tatsächlich angucke, weil die haben was. Also ich stehe auf so ein abgedrehtes Zeug halt.
Ne? Ja, zu abgedreht.
Wundert mich das nicht, Marian. Aber was sagt das über dich aus?
Aber eine Frage noch an dieser Stelle: Warum spricht ihr denn die ganze Zeit von unterschiedlichen Städten? Das verstehe ich nicht. Also deswegen auch mit Bremen.
Du weißt, wie die ARD funktioniert? ARD ist ja ARD ist ja landesweit.
Du drückst bei der Fernbedienung auf 1 und dann kommt ARD.
Genau.
So funktioniert
öffentlicher Rundfunk, oder?
Ja, und ARD setzt sich zusammen aus den einzelnen Regionen oder einzelnen Landesanstalten, nennt sich das, glaube ich, ne?
Landesanstalten. So,
Bayerischer Rundfunk, Baden-Württemberg,
Südwestfunk heißt ja da.
Genau, der Hessische Rundfunk, Nordwestfunk.
Jetzt nicht alle aufzählen.
Whatever. Ja, die einzelnen Landesanstalten. Und zu den einzelnen Landesanstalten gibt es dann auch lokale Setups zu den Tatortgeschichten.
Genau.
Also du hast für Münster hast du immer ein Ermittlerteam, ja. Für Frankfurt, für Bremen, für München, Stuttgart, Wien.
Ja, so ich glaube der WDR, also der Westdeutsche Rundfunk, stellt auch, glaube ich, die meisten Ermittlerteams, ne?
Dortmund, Münster. Gibt's noch eins. Jetzt am Wochenende war Leipzig, oder?
Hannover gibt's noch, ja.
Ja,
Leipzig war ja, nee, das heißt, Dresden,
das heißt,
war. Dresden war
jetzt am Wochenende. Dresden. Das heißt, die produzieren alle für sich selber ihre Folgen, aber fungieren irgendwie jetzt nicht zusammen. Also das heißt, ein Tatort Bremen fungiert nicht mit einem Tatort München, oder wie kann ich das jetzt
machen? Doch, das ist zum ersten
Mal
nicht
sogar passiert.
Nein.
Doch, vor 3 Wochen. Das haben die Dortmunder mit den Münchnern zusammen.
Genau.
Aber das ist die Ausnahme.
Genau. Das ist höchst selten.
Richtig.
Normal machen die Münchner Sachen und die Bremer Sachen und die Hannoveraner.
Die Konstanzer machen Konstanzer Sachen, die Züricher machen Züricher Sachen.
Oh, stimmt, die Schweizer.
Die Schweizer, oder?
Ist wurscht. Kinders, wir verlieren uns hier in Tatorten.
Das war's. Ja.
Das ist heute.
Ja.
zum Abschluss von meiner Seite noch, wer so einen spacigen Tatort mal quasi sich angucken will, um zu verstehen, was ich so meine, der Wendehammer, das ist die Episode 1004 aus dem Jahr 2016 vom Hessischen Rundfunk, ist so ein total abgedrehter, kruder Tatort, wo die Geschichte komplett wirr ist und Verschwörungstheorien, IT, bekloppte.
Das Problem ist, dass
Leute in der Siedlung
vorkommen. Mittlerweile auf fast alle Tatorte, die ich in letzter Zeit gesehen habe, zutrifft. Da hat mich kein einziger gebunden. Was war das eine damit, wo sie sich dann in einer alten Tankstelle in einem Polizeimuseum verbarrikadieren und
Motorradgang
kommt, so
Zombie und keine einzige Knarre am Start, ja, die Anfänger.
Also nur
ich erinnere mich.
Noch.
Ja, der war cringy.
Oder ich denke, für das Geld, was die Produktion gekostet hat, kauft bitte iPads und gebt sie Schülern oder baut WLANs aus. Aber ganz schlimm.
Macht
und
so wie Berliner ehrlich, Schulen.
Eigentlich fand
Schenkt
ich liefers
Schülern ein iPads.
Immer Jans Knorke, aber den erträgt man ja auch fast nicht da in seiner Besserwisser.
Was der Liefers ist, Münster kannst du dir ja immer angucken.
Schwer erträglich, ganz schwer erträglich.
Wir reiten immer noch auf den Tatort rum, Mann.
Ja, wir sind jetzt da auch vorbei.
Aber das ist schön, wie weit das dann auseinander geht, gerade wenn es dann auf einmal um Einzelne, das ist herrlich, ich finde das toll. Ja.
Der Lukas guckt ganz sich den ganzen Bums auch an, wenn es mal bei Netflix ist.
Ja, ja, beziehungsweise Mediatheken und Co., ne? Ist ja auch alles.
Um in der ARD zu bleiben, wie sagte schon das F hört zum Pferd? Hanoi ist alles Geschmackssache. Aber ich glaube, das F hört zum Pferd, gibt es überhaupt noch? Beim Bayern,
zustimmendes Schweigen.
Ja, okay, kennt. Schneide ich auch raus, alles gut. Jo, dann gehen wir mal zu anderen lustigen Themen,
ne? Ja, haben wir das noch im Kreuz?
Im Kreuz? Was haben wir denn jetzt? Eine Stunde?
20 ungefähr. Minuten. Ja, das soll sich gehen.
Jetzt geht sich ja aus.
Ja, wir sind ein sehr kompakter Podcast. Wir ziehen das knackig und zielorientiert.
Sportlich.
Durch. Die kompakte Braut kompakt gebaut. An der Stelle, genau, bevor es jetzt wieder ernst und ganz traurig wird, ja. Fun Fact des Tages. Wenn sich CR7 das Bein am Hintern von J-Lo brechen würde, würde die Schadenssumme das Inlandsprodukt, Bruttosozialprodukt von Angola übersteigen. Ja, jetzt können wir wieder seriös werden.
Nochmal langsam. Cristiano Ronaldo.
Wenn Cristiano Ronaldo sich ein Bein oder sein Bein am Arsch von J-Lo brechen würde, würde die Schadenssumme das Bruttosozialinlandsprodukt von Angola übersteigen.
Ob das mit Kim Kardashian auch funktionieren würde?
Bestimmt auch. Da sind die Lippen, die geschützt sind, oder?
Welches Körperteil von Kim Kardashian?
Ja, auch der Hintern.
Ach so. Ich glaube, die Bekannten, die haben dementsprechend ihre Körperteile versichert, ne?
Ich bin heute echt vom Hocker gefegt über deine Erkenntnisse.
Ne, ich weiß es nur von Cristiano Ronaldo, dass der für eine Summe X dementsprechend sein Bein versichert hat.
Ja, und ich glaube, J-Lo hat den Popo auch versichert, irgendwie mal so. Deswegen
mit J-Lo wusste ich jetzt nicht, ne.
Ja, J-Lo ist auch ein bisschen, die Tante ist ein bisschen alt für dich, gebe ich zu.
Ja, Kim Kardashian ist dann eher seine Liga, glaube ich.
Oder? Ich weiß gar nicht, ist das so viel,
dass auch schon wieder zu alt.
So viel nehmen die sich nicht.
Aber J-Lo? Gute Frage. Was genauso old wie J-Lo ist, ja, ist auch der Name oder der Laden, um den sich unser letztes Thema für heute dreht, ne?
Mhm. Oh. Das ist eine schöne Überleitung. Kennt noch einer GameStop oder was?
Jetzt wieder.
GameStop, GameStop, jetzt wieder.
Ja. Ich
erinnere mich.
Ich glaube, einige aus unserer Hörerschaft sind vielleicht nicht ganz so Gaming-affin, sodass sie vielleicht den Namen eines solchen Geschäfts immer mal wieder in irgendwelchen Einkaufspassagen gesehen haben, aber gar nicht wissen, was da drin passiert.
Ja. Also Lukas, du kennst
es, oder?
Ja, natürlich, ja. Also ich würde mal sagen,
so dann erklär unsere Hörerschaft doch mal, was GameStop ist.
GameStop ist zu finden in den meisten Einkaufszentren dieser Welt da draußen und würde ich jetzt mal sagen, der größte die verkaufen halt Spiele in jeglichen Hinsichten für jegliche Konsolen, PC, Xbox, PlayStation und ja, haben immer echt gute Aktionen, gute Preise und sind eigentlich überall vertreten. Also so kenne ich GameStop. Egal wo man reinläuft, in welches Einkaufszentrum, ja. Du hast immer einen GameStop vor deiner Nase.
Ja. Und nun Butter bei Fische. Ja. Ich war schon ewig nicht mehr in einem GameStop-Laden, weil wo kauft man sich heutzutage sein Computerspiel, wenn man ein Spiel kauft?
Online.
Ja, auf Steam oder so. Ne?
Ja, oder Xbox. Oder als Download. Aber du gehst nicht mehr in den Laden. Gehst nicht mehr in den Laden, um dir eine Box zu kaufen, eine sogenannte, mit einem Datenträger, ne?
Richtig. Und dementsprechend gehört GameStop halt zu den sterbenden Schwänen, würde ich fast schon behaupten.
Hat gehört.
Ja, das Ding ist halt auch, die meisten Konsolen, also jetzt, wenn man sich mal Microsoft und Sony anschaut, die bringen seit, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber die haben jetzt seit der PlayStation 4 und seit der Xbox One haben sie eine digitale Version auf den Markt gebracht. Das heißt, du hast nicht mal mehr ein CD-Laufwerk und kannst nur noch über den Store dementsprechend deine Spiele herunterladen. Das heißt, du hast nichts mehr in der Hand. Das heißt, du brauchst keine CDs mehr. Das heißt, du brauchst kein GameStop mehr.
Das heißt, du brauchst kein GameStop mehr. Bingo. Ja.
Genau.
Jetzt kommt wieder meine Nicht-Latein-Kenntnis. Ja. Die Todgeweihten grüßen dich, Carsten, würde heißen, in Latein. Jetzt.
Irgendwas mit Mortuis. Mortuis tis. Salutant oder so.
Renitant, salutant. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. GameStop, das Geschäftsmodell von GameStop war über einige Zeit dann vielleicht nicht das Angesagteste. Das Geld gegen Ware, Ware gegen Geld, findet jetzt alles digital statt. Was
Mortui desalutant. Ich war gar nicht so schlecht.
Hey, unglaublich.
Ja. I still can Latin.
Unglaublich. Hurra, wir leben noch. Das Rechein funktioniert noch. Was soll ich sagen? GameStop, ja, Geschäftsmodell ein bisschen outdated, was natürlich auch dann noch zur Folge hat, dass einfach der Aktienwert ein bisschen sich am unteren Level der Nahrungskette eingependelt hat. Und
wir reden konkret über 3,50
Dollar. Ja, was so vor 2 Jahren, 1,5 Jahren so der Wert war. Kein großer Aufreger, die Aktie hat da einfach rumgedümpelt und hätte mich auch nicht gewundert, wenn vor 2 Jahren das Ding einfach verschwunden wäre und keiner hätte festgestellt, dass die Reden nicht mehr gibt, weil brauchst du eigentlich so nicht mehr für das normale
Geschäft. Wobei da, bevor du jetzt einsteigst, Heiko, da haben wir schon mal einen interessanten Fakt, dass nämlich teilweise sogar der Restwert von GameStop höher bewertet war als die Aktien.
Ja.
Das heißt
ja,
also,
ist richtig.
Immobilien, Mitarbeiter, Warenlager, was halt alles dazugehört, war in Summe mehr wert als der Aktienwert des
genau. Unternehmens. Genau. Was auch ein ganz, danke, dass du sagst, denn das ist auch ein ganz wichtiges, das behalten wir uns im Hinterkopf mal. Mhm. Und für die Story ist es ganz, ganz wichtig.
Ja. Das merken wir uns jetzt mal.
Ja. Genau. Denn augenscheinlich, die Leute gucken ja erstmal auf den Aktienwert. Und da hat Carsten vollkommen recht, der Aktienwert war zu niedrig gegenüber dem reellen Wert von dem ganzen Bums, der da auch so
dranhängt,
existiert hat. Und Immobilien darf man natürlich da echt nicht vergessen. Aber das, wir behalten uns das mal im Hinterkopf. Denn wie zäumen wir das geschichtliche Pferd da auf, Meiern?
Fangen wir doch erstmal an zu erklären, was Reddit ist.
Wir hatten Reddit? Wir mal an.
Fangen wir an, Reddit. Das ist Reddit. Reddit ist gut.
Ja. Wir hatten das in irgendeiner anderen Folge, hatten wir auch schon mal kurz über Reddit gesprochen und festgestellt, dass Carsten Reddit da noch gar nicht kannte.
Nein, nicht nutzt. Also kennen tue ich das.
Also, ja. Aber
ich bin da noch nicht.
Du hast da noch nie reingeguckt.
Ich bin da wie Drosten. Ich habe Besseres zu tun.
der liest Twitter.
Und ich bin bei Clubhouse.
Und Clubhouse, oh sorry, wurde da nicht
zugehört. Ich will den Reddit-Scheiß keine Zeit nicht, ne? Also, go ahead.
Ja, also, kind of information page, formerly known as kind of social media platform im weitesten Sinne.
Ja, also Reddit ist eigentlich, kann man fast eher als ein klassisches Forum ansehen, als ein klassisches Online-Forum. Denn auf Reddit kann sich jeder quasi anmelden. Also ich tummel mich relativ oft auf Reddit, aber ich bin da nicht angemeldet. Ich diskutiere nicht mit, ich lese da einfach nur. Weil es gibt da viele interessante Themen, über die geredet wird, sei es technischer Natur, sei es was auch immer,
tropfende Waschmaschinen. Du findest zu jedem Themenkomplex da dein Wort.
Es gibt genau, nichts, was du nicht, wo du keinen Kommentar auf Reddit findest, ja.
Richtig, genau. Ne? Und da wird dann lustig drüber diskutiert und jeder hat da natürlich so seine Meinung. Und da bilden sich dann natürlich so Unterboards zu zig Themen. Und eines dieser Unterboards, die sich da gebildet haben, nannte sich Wall Street Bets. Und ich glaube, der Name verrät schon viel.
Wall Street. Irgendwas mit Fledermäusen zu tun.
Hört sich seriöser an, als es eigentlich gemeint war auch.
Genau.
Denn es war eigentlich so eine Unterseite, auf der die Reddit-User oder die eingefleischte Reddit-Community, die auch ein bisschen was mit Finance, Trading und so weiter zu tun hat oder vermeintlich zu tun hat oder sich interessiert, mehr oder weniger die eigenen oder anderen Finanzfails und schiefgelaufenen Transaktionen und Trades quasi dargestellt haben. Also eine Meme-Seite eigentlich, ja.
Ja. Wie nannten sie sich so schön? Die nennen sich doch selber auch Degenerierte quasi übersetzt irgendwie.
How to burn your money in the best way, keine Ahnung. Also es ist in dieses Wall Street Bets setzt eigentlich nur hart verkackte Trades, um entweder zu posen, wie viel Geld du einfach so verbrannt hast, ist es mehr so ein Meme und selbst auf dem Arm nehmen Geschichte.
Vermeintlich. Aber die hat sich ein bisschen verselbstständigt, diese ganze
Ich glaube, Thematik. Der ein oder andere Nutzer hat das Potenzial hinter den Mechaniken einer solchen sozialen Meme-Seite erkannt, würde ich mal eher sagen.
Und
hat dann einfach mal gedacht, ich teste mal was. Nämlich der User, Reddit-User Deep Fucking Value, der heißt wirklich so.
Wir müssen das piepen, das ist dir bewusst, ne? Die Piep Value. Ja,
ich werde ihn zukünftig dann bei seinem YouTuber-Namen nennen, der ist nicht ganz so verfänglich, ja. Der hat nämlich Ende 2019 schon angefangen, ich wollte schon sagen, Reddit-Aktien zu kaufen, fucking hell. GameStop-Aktien zu kaufen und das dort zu posten. Ja. Und er hat jetzt $53.000 Invest für eine fast vermeintlich dem Untergang geweihte Aktie rauszuhauen. Ja, hat natürlich auf dieser Unterseite Wall Street Bets dann auch für ein bisschen schwarzen Humor und Schadenfreude in den Kommentaren natürlich gesorgt. So, dachte man, hoho, guck mal, dass die schnell wieder los wird, weil mehr wert werden sie nicht. Aber was hat der gute Junge getan? Wir nennen ihn ab sofort Roaring Kitty, weil das ist sein YouTuber-Name. Das hört sich, muss ich nicht so viel piepsen im Nachhinein. der hat die Aktien einfach gehalten seit Ende 2019 und immer wieder gepostet, dass er halt auch mal einen Tag auf Pürth $15,000 verloren hat. Dann ging es wieder ein bisschen hoch, aber lief so zwischen 3,5 und $5 pro Aktie in der Zeit. Dann kam es dann im Sommer 2020 dazu, dass ein neuer Investor bei GameStop eingestiegen ist. Und natürlich mit einem neuen Investor, neue Liquidität, neue Finanzmittel, neues Konzept, verbesserter Online-Shop, Kooperation mit Microsoft, was weiß ich was alles. Auf jeden Fall hat es dann die Aktie mal auf über 10 US-Dollar geprügelt. Und was hat unser Freund Roaring Kitty gemacht? Der, by the way, muss man auch sagen, ein ausgebildeter Finanzberater und Stock-YouTuber ist. Also der wusste, was er da tut und hatte im Vorfeld nämlich GameStop durch und durch analysiert und festgestellt, dass die Aktie eigentlich unterbewertet ist. Und ja, einfach auch noch für den Hinterkopf, merken wir es einfach nochmal. Dann kam der Investor, die Aktie hat sich quasi fast verdreifacht gegenüber den 3,5 Dollar, mit denen er eingestiegen ist. Und er hat munter weiter auf Wall Street Bets gepostet, dass er jetzt auch ein bisschen Geld mitgemacht hat, in Anführungszeichen. Ja, beim verdreifacht die $53,000, die man investiert hat, das ist schon ganz ordentlich.
Richtig. Alle haben ihn eigentlich für blöde gehalten.
Und am Anfang haben ihn alle für blöde gehalten. Was ist dann passiert?
Ja. Der größte Punkt, warum es da diese Verdreifachung gab, war übrigens dieser Microsoft-Deal, weil GameStop hat mit Microsoft tatsächlich einen Deal gemacht, dass jede Konsole, die GameStop verkauft, im Nachhinein quasi Airtime abwirft. Das heißt also, jeder Spieler, der mit einer von GameStop gekauften Konsole im Microsoft Store irgendwie Spiele kauft, kriegt GameStop einen kleinen Happen von ab. Ne, also
du kommst aus der Mobilfunkbranche, wenn du von Airtime redest, oder?
Ja, natürlich.
Es gab eine Rückvergütung, ja.
Richtig.
wie gesagt, die Kooperation, der Deal mit Microsoft war und zusammen mit dem Investor, das war der Boost. Und dann kam so die Eigendynamik, oder da hat die erste Eigendynamik reingekickt, nämlich da Roaring Kitty ja weiterhin gezeigt hat, jetzt habe ich mal $100,000 damit verdient und es geht weiter. Haben sich natürlich auch andere Reddit-User oder Wall Street-Bet-User auf den Plan gerufen gefühlt. Kann ich ja auch, komm, für einen Tausender gönne ich mir auch mal ein paar Aktien. Jupp. Und was passiert, wenn ich niedrige Aktien kaufe? Der Kurs geht nach oben. Ganz einfach.
Genau. Allerdings kam da parallel zeitgleich zu dieser Thematik noch ein Hedgefonds ins Spiel, der im quasi November 2020 darauf gewettet hat, dass der Aktienkurs von GameStop zum zu Ende Januar sinken wird auf unter $15. Das war die Wette des Hedgefonds.
Der zu dem kam Zeitpunkt jetzt stand die Aktie noch. Aber auf über $20 bereits, ja.
Ja, kam jetzt noch dazu.
Ne? Und wir haben immer noch das Szenario der Eigendynamik. Ja, die Leute sehen, da wird Geld verdient, das Ding geht quasi täglich nach oben, aber alles noch im normalen Marktautomatismusbereich. Da war noch nicht der Boost drin gewesen. Nee. Dann kam der zweite Community-Kick dazu, nachdem bekannt wurde, dass der ein oder andere Hedgefonds sich darauf eingeschossen hat, GameStop kaputt zu machen. Ja, nichts anderes passiert bei so einer Thematik.
Genau.
Da hat dann die Blase gezündet oder die Community, die Bubble, der Schwarm, ist, glaube ich, der bessere Ausdruck. Ja, da kam nämlich dann noch dieser Robin Hood Ethos Pathos mit rein. Den da oben mal den Mittelfinger zu zeigen bei den Hedgefonds, ja. Weil wir kaufen einfach noch mehr Aktien, der Kurs geht nach oben und die vermeintliche Wette auf den Kursverfall geht richtig in die Hose. Ja. Was dann auch passiert ist, ja.
Und ja, jetzt müssen wir
da
aber ganz
dann
kurz,
richtig komplex.
Genau, jetzt müssen wir an der Stelle ganz kurz einwerfen. Das Ganze mit den Hedgefonds funktioniert mit sogenannten Leerverkäufen. Was ist ein Leerverkauf? Du hattest das im Vorgespräch super geil erklärt und ich würde mir wünschen, Heiko, dass du genau diese Erklärung jetzt nochmal so wiederholst.
Wir probieren das nochmal zu reproduzieren.
Ja.
Okay, wir bleiben in dem Gaming- und plastischen Anschauungsmodus.
Ja.
Lukas, ich habe eine FIFA 21 Version. Als Hardcopy, als Box.
Als CD quasi.
Als CD. Ja, ganz normal mit CD drin und Box und so.
Ich, wie man es halt kennt.
Ja, oder nee, andersrum. Du hast die, du leihst mir die für 3 Monate. So, in 3 Monaten bin ich zurück. Sag ich, oh cool, ich gebe dir dafür ein Bier aus. Nice, wollte ich schon die ganze Zeit mal zocken. Und du denkst dir, prima. Krieg ich ein Bier für und in 3 Monaten mein Spiel zurück. Der Greedy Heiko denkt sich.
Hab keinen Verlust und hab noch ein Bier gewonnen.
Genau. Der Greedy Heiko denkt sich, naja, in 3 Monaten kriege ich das Ding bei eBay für die Hälfte. Also verkaufe ich mal Lukas seine Version bei eBay und kaufe dann in 2 Monaten und 8 Wochen, 3 Wochen einfach für die Hälfte Spielnummer, gib's Lukas wieder zurück, leg noch ein Bier drauf, hab aber eine Wertschöpfung von dem Differenzbetrag. Ja.
Ja, würde ich mir denken, was für ein Schlawiner.
Würdest du eigentlich gar nicht mitkriegen.
Wollte ich gerade sagen, du kriegst das ja gar nicht mit in dem Moment.
Ja.
Ja.
Das kriegst du erst dann mit, wenn ich dir das Spiel nicht zurückgebe. Oder?
Weil es nicht günstiger geworden ist.
Ja, ich hätte ein Problem, wenn auf einmal keine Spiele mehr verfügbar wären auf eBay, weil ein anderer sie alle weggekauft hat, weil der nämlich dann mitbekommen hat, dass es in einer misslichen Lage sein könnte, mehr Geld auszugeben, um dir dein Spiel zurückzugeben.
Ja, weil der Heiko, der hat das nämlich quasi versehentlicherweise Carsten und mir verraten, dass er diesen Deal gemacht hat. Und
weil ihr so böse seid, will der Carsten und der Marian dem Heiko keinen Gewinn gönnen.
Nee, darum nicht. Wir wollen selber Gewinn machen.
Das richtig, genau. Die wollen selbst Gewinn machen.
Genau. Und
wir kaufen aus Versehen alles auf und der Heiko kriegt nichts mehr.
Genau, wir gehen einfach quasi davon aus, es gibt auch nur jetzt mal 3 Kopien quasi. Ne? Also wir sind ja jetzt nur zu viert, da kann man das jetzt nicht so groß spielen. Also es gibt jetzt auch nur 3 Kopien im Endeffekt. Ne? Und normalerweise wird runtergespielt und so und dann sind die 3 Kopien auf dem Markt und nichts mehr wert, weil keiner will es mehr haben, alle haben es gespielt. Also würde Heikos Wetter aufgehen. Jetzt ist es aber so, jetzt haben wir mitgekriegt, dass der Heiko quasi das so gewettet hat, seine Kopie verkauft hat. Ne? Also die von dir geliehene und der Carsten und der ich, wir kaufen einfach auf dem Markt alle vorhandenen Kopien auf. Ergo?
Aber wenn der Heiko doch an dieser Stelle schlau wäre, dann würde er doch erst das Spiel versuchen zu kaufen und dann...
So funktioniert's aber nicht.
Er muss ja erst verkaufen. Ah,
er muss warten, bis das Spiel billiger ist.
Ein paar Monate später. Ei. Okay, ja.
Ja.
Das funktioniert übrigens
auch.
So
funktioniert?
Das funktioniert übrigens auch, wenn wir gehen ja immer davon aus, dass keine Spiele mehr auf dem Markt wären. Du kannst ja die Menge auch durchaus erhöhen, aber die Nachfrage steigt und dadurch der Preis, das langt ja schon. Also es kann physikalische Verfügbarkeit vorherrschen, der Effekt wäre trotzdem derselbe.
Ist richtig. Aber
ich habe doch absolut keine Möglichkeit, auf alle Kopien und auf alle Versionen da draußen zuzugreifen.
Ja, du willst ja nur eine. In unserem Fall eine oder im Fall von Axel willst du halt bloß die 100, die du gezeichnet hast, die du beliehen hast, zurück und tatsächlich sind 100.000. Ne,
Und ich möchte ja, dass der Lukas nicht erzählt, der Heiko gibt die Spiele nicht zurück, die er sich ausgeliehen hat. Ja, und das im Worst Case würde es ja bedeuten, dass ich vielleicht das Doppelte oder Dreifache zum Originalpreis oder zum Preis, den ich für das eine bekommen habe, für eins bezahlen müsste, um zu vermeiden, in Misskredit zu kommen.
Genau.
Und da kommt das Wort Misskredit, glaube ich, richtig platziert vor.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
War ja gar nicht so geplant, ja.
In der Finanzwelt heißt es halt nicht nur Misskredit, sondern auch Strafen. Wenn du deinen Verpflichtungen nicht nachkommst, dann kannst du sanktioniert werden. Kannst deine Lizenz verlieren
als Vorbetreiber deine Lizenz, genau. Genau. Und das ist quasi das Prinzip von Leerverkäufen oder sogenannten Shorts. Und wenn ich natürlich vermeiden möchte, dass ich schlecht in der Presse stehe, dann muss ich vielleicht auch mehr Geld in die Hand nehmen. Und nichts anderes
oder deinen Job behalten möchtest.
Das geht ja nicht
nur um Kredibilität, es geht ja viel weiter.
Ja, für also für
oder pleite
ein,
bist.
Ein Hedgefonds, der in schlechte Presse hat, der ist gleich wie Jobverloren, glaube ich, ja.
Haarspalterei ja. Gerade, aber ja, ich will bloß den Bogen weiterspannen. Es gibt nicht nur dieses eine Szenario, sondern es ist viel umfassender.
Ja, natürlich. Entschuldigung, wollte nicht so engstirnig sein. Ja, Max Long Story Short.
Mein kleines Engstirn.
Oh, Junge. Ich werde nächste Woche wieder zurückrudern im Deutschlandachter.
Nächste Woche behauptet er das Gegenteil wie mein Clubhouse. Leute, ich habe mir das nochmal angehört. Ich will aber jetzt mal was richtig stellen. Also, dieses Clubhouse-Ding und Short-Selling ist total supi endgeil.
Nein, Short-Selling ist der letzte Dreck und ich verstehe, egal. Ja,
ist zwar scheiße, aber das System ist super.
Aber um auf Lukas zurückzukommen, genau das ist bei GameStop passiert, weil viele Leerverkäufe quasi stattgefunden haben. Die Wette der Hedgefonds, ne, dass der Kurs fällt. Und im Gegenzug aber die ganzen Reddit-User eine extrem hohe Nachfrage auf diese Aktien erzeugt haben im Markt, was natürlich bewirkt hat, dass der Kurs steigt.
Gestiegen ist.
Steigt. Ja, da haben sie ein bisschen die Community wahrscheinlich außer Acht gelassen. Und
ja, natürlich, aber auch zu Recht, weil das ist in der Form nicht absehbar gewesen.
Ja, sowas ist vorher noch nie passiert.
Ja, komplettes Unikum, was da passiert ist, grandios, wie sich da gewisse Mechaniken und Vorgänge einfach zeigen lassen. Was der ein oder andere Hedgefonds mit ja bis zu 6 Milliarden Verlust bezahlt hat.
Richtig. Also es trifft dann natürlich keine Armen, ne? Das müssen wir nochmal dazu sagen. Also das ist die es am Ende bezahlen, das sind schon die Kohle auch haben. Das
trifft
definitiv
auch moralisch keine Engel. Sagen wir es mal so.
Genau. Nein, das heißt im Endeffekt, ich habe mein FIFA 21 Spiel wieder und der Heiko durfte es Dreifache dafür zahlen.
Richtig.
Genau. Als böser Hedgefondsbetreiber bin ich sogar froh, dass ich nur das Dreifache bezahlen musste, weil ich gemerkt habe, der Preis geht immer weiter nach oben, weil Carsten und Mayer an die Drecksäcke auch Geld machen wollen. Und dann habe ich einfach mal in weiser Voraussicht, weil ich dachte, ich hasse es, wenn ich recht habe, meine Shortage gecovert. Ja? Also ich kaufe jetzt zur Not zu dem Preis von heute, dann, wenn es morgen noch weiter hochgeht, dann habe ich wenigstens den heutigen Preis.
Ja.
Das was hat natürlich Carsten erst festgestellt, scheiße, da hat jemand gecovert, weil er einen Tag später nämlich das gleiche Problem hatte und zahlt nochmal das Doppelte und Marjan hinten dran nochmal das Doppelte. Und das Ganze kann halt, wenn das von Hedgefonds zu Hedgefonds geht, kann es halt ins Bodenlose gehen. Also das ist nach unten hin, gibt es keinen Deckel für den Minustrend.
Ja. Und was also, für den Aktienkurs. Was für den Aktienkurs aber bedeutet, der geht immer weiter hoch. Also ne, ja. Der Einzelwert pro Aktie steigt immer weiter an.
Ja. Das heißt, bei dem Thema, wenn man Kacke baut, sollte man früh genug die Handbremse ziehen.
Wenn man auf das Elend anderer setzt, damit Geld verdienen will, kommt die Quittung manchmal unerwartet.
Sehr unerwartet.
Ja, und Short-Selling ist nichts anderes, als auf das Elend anderer zu wetten.
Ja. Und jetzt haben wir die Leerverkäufe und das, was quasi da an der Stelle passiert ist mit dem Aktienkurs gecovert. Wir haben aber jetzt noch einen Spieler in der Reihe noch nicht erwähnt und das sind Trading-Plattformen. Weil ohne Trading-Plattformen hätte diese ganze Geschichte mit den Reddit-Usern und dieser Crowd nämlich nie funktioniert. Weil,
das sind die richtigen Nazis eigentlich, ja?
Ja, weil keiner von uns so einfachen Bürgern kann sich mal eben irgendwie GameStop-Aktien da mal eben so schnell schießen und kaufen und da an der Börse mal eben so mitdealen, ne? Also selbst wenn du ein Depot hast und du zeichnest jetzt in deinem Depot und zeichnest jetzt GameStop-Aktien rein, dann dauert das in der Regel 2 bis 4 Tage, bis du die Aktien tatsächlich in deinem Depot hast. Ne? Weil du ja quasi reale Werte handelst. Ne? Diese Trader, die funktionieren aber ein bisschen anders. Bei diesen Tradern zeichnest du quasi deine Kaufoption auf die Aktie sofort. Du zahlst sofort dein Geld, hast aber physisch noch nicht die Aktie. Das passiert im Hintergrund quasi mit 2 Tagen Verzögerung im üblichen
Sinne. Nenn das Kind doch erstmal, wenn ich kurz reingrätsche, aber nenn das Kind doch erstmal beim Namen, dass es für die Hörerschaft dann auch ein bisschen plastischer wird. Denn ich glaube, den Namen Robin Hood oder Trade Republic haben sehr viel in den letzten Tagen und Wochen einfach mal gehört. Trade Republic hat auch eine mega Social Media Werbeoffensive seit einem halben Jahr laufen.
Genau.
Oh, meine, ich kann auch meiner Freundin sagen, sie können ihre 2000 Euro da locker verbrennen. Ganz easy mit Trade Republic, ja.
Ja, diese tollen Facebook-Videos, wo der
sagt, hey, guck mal, hier, den neuen Benz, den habe ich mir mit meiner Trading-App, bla bla bla.
Also das ist ja wirklich auf sämtlichen
YouTube-Videos. Ja. Also das sind ohne Ende. Diese Trading-Plattform, von der Marian gerade spricht. Ja. Oder Apps, nennen wir es einfach mal Apps, ja.
Mhm. Ja, genau.
Es ist auf jeden Fall mittlerweile recht einfach.
Ja, und diese Trading-Apps
kommen ohne viel Hintergrundwissen.
Das ist wie ein Online-Casino, nur anders verpackt.
Ja, genau. Im Endeffekt schon, genau. Ja. Und wie gesagt, diese Trading-Apps, die funktionieren halt im Hintergrund natürlich auch über einen ganz normalen Aktienseller wie dein Depot auch und so weiter und so fort. Aber im Vordergrund zeigen sie es dir halt mehr oder weniger sofort. Und wenn du dein Geld da reinsteckst, dann steckst du dein Geld da rein. Und die gleichen halt Gewinn und Verlust von Aktien, Leute, die dann ihre Aktien wieder abstoßen und ihr Geld sich wieder auszahlen lassen und so weiter, gleichen die halt auch damit aus, dass diese 2 Tage, die dazwischen liegen, bis dieser reelle Handel tatsächlich stattfindet, natürlich auch gewisse Kursunterschiede und Steigen und Senken und so weiter stattfinden.
Vor allem der reelle Handel gefällt mir an der Stelle von digitalem Gut.
Das ist ja so absurd. Bekommst du per Post einen Pokal, wo dann deine Aktie draufsteht.
So ungefähr, du kriegst einen Hardprint, ja.
Ja, aber im Endeffekt, es ist tatsächlich so, es findet natürlich noch ein reeller Aktienhandel im Hintergrund statt. Über so große Seller wie dann Citadel ist der größte.
Ja, da wird es dann richtig dreckig an der Stelle. Richtig dreckig.
Ja.
Denn es hat sich herausgestellt, dass, ja.
Ja, ganz kurz, wenn man jetzt natürlich so eine Dynamik gerade hat wie bei GameStop, also ganz viel Crowd quasi in den Trading-Plattformen so eine Aktie kaufen, dann ist natürlich für so eine Trading-Plattform auch schon klar, dass die das gar nicht mehr covern können. Innerhalb dieser 2 Tage. Weil so viel Kohle können die gar nicht deckeln, um diesen Wert dann entsprechend, weil der muss ja auch wieder irgendwo gedeckelt werden von dieser Trading-Plattform, falls dann irgendeiner seine GameStop-Aktien theoretisch innerhalb der 2 Tage verkaufen muss. Da gibt's Regeln vom Aktienmarkt für, wie das gecovert sein muss bei den Trading-Apps. Und so eine Citadel und so weiter, die dann mit dahinter stecken, die müssen das natürlich auch irgendwo absichern in einer gewissen Weise. Und Heiko lacht sich gerade über meine Gesten kaputt, die der Carsten
Der fiese Möpp hat dich nachgeahmt. Ja, das ja, ja gut, deswegen, aber, ja. Wobei auch Trump-eske Ausfälle hatte gerade in seiner Quetschkommode.
Ich
hab
nur wiederholt.
Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir streamen. Müssen wir das, ja, es hilft nicht.
Aber sowas von, ja.
Ja, und zum Extra Long Story Short, die arbeiten mit dem Geld, mit deinem Geld in der Regel über 2 Tage und wenn das nicht gecovert ist, dann sieht das ziemlich kacke aus.
Mhm. Dann können die aber halt warum ist das Ganze jetzt bei GameStop passiert? Das ist ja an sich eigentlich unabhängig von
das richtige der Company. Unternehmen
hätte ja theoretisch bei jeder Aktie passieren können, die
genau.
am Boden war, oder?
Genau, das war einfach Situation und Motivation. Das hätte jeden treffen können. Okay. Die waren einfach ein günstiges Anlageobjekt in dem Moment. Und da wird gezeichnet und
kam mehrere Komponenten ja zusammen. Aber es hätte auch, ich sag mal, der Roaring Kitty hätte sich auch, es hätte auch DM oder irgendeine andere Aktie sein können.
Ja, oder BlackBerry. BlackBerry war auch mit im Gespräch.
Whatever. Der hat halt taktisch analysiert, wo sind die Gegebenheiten so, dass es Sinn machen könnte, die Mechanismen auszulösen. Und da war es halt GameStop einfach seine Wahl, ja.
Hätte auch McDonald's sein können, oder? Aber auch er hat nicht damit gerechnet, dass das so extrem
wird. Nein, dass der zweite Boost so kommt, also den ersten Effekt, den hat er schon sehr wohl kalkuliert, weil da hat er es ja drauf angeregt gehabt, die Leute die ganze Zeit zu triggern und sagen, guck mal, und dann steigen
sie
mit ein, der Kurs steigt.
Ja, wir reden da von einem Wert von $120 knapp, also $119 quasi, die er ganz bewusst kalkuliert hat. Und dann ging es ja auf einmal ab, quasi, das war nicht mehr kalkulierbar, das war dann einfach nur noch.
Der Crowdboost, ja, den er mitgenommen hat. Ja. Er hat aus $50,000 50 Millionen gemacht. Peng.
Ja, ganz genau.
Mhm. Jetzt ist die Aktie übrigens bei 40 Euro.
Ja, ist richtig.
Ja, ne? Irgendwo, das ist jetzt so overheated, kann eine Aktie nicht die ganze Zeit da stehen.
$49 sind es.
Vor allem mit dem Fokus. Und es lässt sich auch nicht einfach so short-term reproduzieren, wie es dann einige probiert haben. Da kam viele Dinge einfach zusammen. Höchst interessanter Fall. Und
vor allen Dingen höchst interessant sind auch die Nachwirkungen, die das Ganze haben kann. Denn tatsächlich ist jetzt dadurch, durch diese GameStop-Fall und durch diesen ganzen Theater, ist tatsächlich das Thema Leerverkäufe oder Short-Selling von sämtlichen Aktienaufsichtsbehörden weltweit in der Diskussion, ob man Short-Selling, also Leerverkäufe, nicht zukünftig verbieten soll.
Zu Recht, in meinen Augen.
Das ist momentan noch eine Grauzone, oder?
Nein, das ist
keine Grauzone. An der Stelle macht es vielleicht Sinn, nochmal ganz kurz die Begrifflichkeiten anzusprechen. Wir haben ja öfters jetzt in den letzten Minuten über das Thema Hedgefonds geredet. Lukas, ich nehm dich einfach mal als Referenz da. Was ist ein Hedgefonds?
Das ist keine dumme Frage.
Es ist in der Tat, sind die Unterschiede fein, aber gemein. Und genau die Frage hat Carsten heute Morgen nämlich auch gestellt. Was ist denn eigentlich ein Hedgefonds? Und das haben wir damals anders genommen, uns da wenigstens in dem Thema mal sattelfest und sicher zu geben. Ein normaler Aktienfonds stellt ein Portfolio dar. Also ein Paket, wo meistens gemischte aus verschiedenen Industriezweigen und Branchen Wertpapiere drin sind, die im Normalfall ja alle auf Wachstum getrimmt sind. Das heißt, du kriegst Geld aus deinem Fonds, wenn die im Fonds beheimateten Unternehmen auch wachsen und Geld generieren. Der Hedgefonds hat die Besonderheit, dass das Gesamtportfolio, sagen wir mal 100, es sind 100 Firmen in dem Hedgefonds mit drin, dass da ganz klar von vornherein abgegrenzt ist, diese 50 Unternehmen sind dazu verdonnert, Gewinn zu machen, diese 50 Unternehmen, da wette ich drauf, dass sie Verlust machen. Das ist Grundbestandteil
des Spekulationsgeschäft.
Bitte? Genau.
Okay, also rein Spekulationsgeschäft, unabhängig vom Umsatz, von der Entwicklung vom Unternehmen, sondern sag ich mal, rein auf den Aktienmarkt einfach.
Da kannst du auch Roulette spielen, hast wahrscheinlich mehr Spaß bei.
Genau, ja.
Wenn du nicht drei Physiker hast, die dir jeden Tag einen neuen Algorithmus pitchen, ja.
Ja, ist so. Ja, der größte Unterschied halt zwischen einem Hedgefonds und einem normalen Aktienfonds ist halt auch, dass ein Hedgefonds halt nicht wirklich diese echten Aktien halt hat. Ne? Also ein Aktienfonds, hier so ein DK-Investment.
Wir reden nur von Optionen wieder, ja.
Genau, richtig. In so einem Deka-Investment, die haben die Aktien, die haben die. Punkt.
Ja.
Ne? Und so ein Hedgefonds, der kauft sich halt da geliehene Aktien oder wie auch immer oder kauft sich Optionen auf Aktien und so weiter und wettet dann mit diesen.
Das heißt, das hat nichts mit dem Wachstum oder mit dem Erfolg eines Unternehmens zu tun, sondern das ist rein, ja, schwarz auf weiß, spekulativ,
hoch oder runter.
Genau.
Ja. Ja. Du hast 100 Firmen drin oder 10 Firmen, bei 5 wird vorher gesagt, diese 5 könnten Gewinn machen, diese 5 müssen Verlust machen, um mit dem Fonds Geld zu verdienen. Das ist reine Spekulation, okay. Das ist wie Roulette, das ist wie Würfeln.
Das Wichtige zu wissen an der Stelle ist, die 5 Firmen, die Verlust machen, bringen dem Fonds aber trotzdem Gewinn.
Gewinn, und das ist ja das Perfide.
Ne?
Okay, das heißt, ich kann eigentlich kaum verlieren, wenn ich da investiere.
Auf einen langen Zeitraum. Das ist meistens richtig.
Ja, genau. Wenn du verlierst, dann verlierst du 6 Milliarden, so wie mit GameStop.
Wir erinnern uns dran, die sind nach unten nicht gedeckelt.
Okay, ja? Okay.
Wieder
aber gibt's nicht, also kann sein, dass ich da gerade auch was durcheinander bringe, aber gibt's nicht auch eine Möglichkeit, dass ich in so einen Fonds investiere, wo eben, ich glaube, das ist nämlich genau das Thema, wo ich dann dementsprechend mit einer Investierung, mit einer Geldeinzahlung dementsprechend 500 Firmen damit einen kleinen Anteil an den Aktien kaufe, beziehungsweise in diesen Fonds investiere. Und die Administratoren von diesem Fonds entscheiden dann selbstständig und versuchen eben für jeden Investierten das Beste rauszuschlagen. Und irgendwann kannst du halt auch dementsprechend wieder aussteigen und deinen Gewinn mitnehmen, wenn du denkst, dass es jetzt an der Grenze ist, oder?
Das ist aber der klassische Aktienfonds.
Du hast einen Finanzberater und der sagt, der Mensch, Lukas, guck mal, ich sehe auf deinem Girokonto liegen 10.000 Euro zu viel rum, Zinsen gibt's eh nicht. Denk doch mal drüber nach, ich hätte hier ganz tolles Papier, ja, performt wie Hölle, bla bla bla, und steigt doch mal ein. Das ist ein klassischer Finanzberater.
Genau. Also so ein Lukas oder meine Wenigkeit oder Heiko oder auch Carsten, wir hätten gar nicht die Möglichkeit, in einen Hedgefonds zu investieren. Ein Hedgefonds, der spricht von uns Kleinanlegern auch tatsächlich von dummem Geld. Das ist in West, die Hedgefonds, wenn die über Kleinanleger reden, dann reden die von dummem Geld. Das ist quasi für die absolut
Peanuts.
Genau, No-Go.
Ja. Ne? Das ist die Basis, die Schweine werden gefüttert, ja, und dann, ne, fängt die Wertschöpfung an. Ja. Aber es ist, mein hat es schon richtig gesagt, das sind Buy-ins und Beträge. Du musst halt schon mit einem gewissen Volumen einsteigen, damit es sich überhaupt ja auch rentiert, Geld zu wechseln. Ja, das sind teilweise Promille-Geschichten, teilweise dann auch kombiniert mit Hyper-Trading, also Hochgeschwindigkeitstradings. Das ist dann alles sehr, sehr, sehr abstrakt. Aber der große Unterschied zwischen dem Hedgefonds und normalen Aktienfonds ist einfach, dass dem Hedgefonds per se von Anfang an auf den Untergang von gewissen Firmen oder das Mindern des Wertes von gewissen Firmen gesetzt wird, als wohlkalkuliertes Risiko. Und sie sind halt nicht gedeckelt, in keinster Art und Weise. Das heißt, es könnten auch viel zu viele vermeintliche Optionen verkauft werden oder verkauft werden, damit die Kurse fallen, was dann sehr schwer ist, dann wieder aufzuholen, wenn gar nicht mehr so viele, ich sag mal, Gegenaktien irgendwann verfügbar sind, um zu covern, und dann explodiert einfach das ganze Ding, was ein Teil der Blasenexplosion in 2008 auch war, ja, wo sich gewisse Geschichten einfach verselbstständigt haben, die nicht gedeckelt waren. Und wo dann einfach durch die Maschinen von Sekunden Milliarden verbrannt werden, die auch vorher nicht existent waren, aber wohl doch.
Ja. Ja, wobei da war es halt noch ein bisschen perfider, weil da wurden halt diese Leerverkäufe nochmal gesplittet. Also das heißt wir nehmen die FIFA-CD und wir nehmen die Hülle und die Anleitung und die CD.
Und einen ist mit Hunde gebrannt oder bei jeder zweiten mit rein. Ne?
Das ist also wirklich nochmal echt eine perfidere Geschichte damals gewesen. Und dieses Splitting, das ist halt zum Teil schon nicht mehr erlaubt. Also das darf man so nicht mehr machen.
Das ist auch gut so. Aber so im Großen und Ganzen ist es schon echt ein perverses Mafia-Geschäft. Das ist ja echt, boah. Eigentlich ja auch irgendwo im Großen und Ganzen dafür verantwortlich, dass dann bestimmte Firmen runtergehen mit dem Kurs, oder?
Das haben wir ja vorhin, vorhin mit dem ethischen Aspekt angeteasert. Ich meine, diese Menschen, die diese Geschäfte betreiben, sind wahrscheinlich Mitglied irgendwelcher evangelikalischen Kirchen, aber haben überhaupt keinen Schmerz damit, wenn sie dich, dein Unternehmen und alles, was bei dir dranhängt, finanziell ruinieren. Hauptsache, sie machen ihren Reibach.
Richtig. Also das geht ja tatsächlich auch so weit, ethisch, dass bewusst Firmen quasi ruiniert werden auf Bankrott, um quasi dann die Realwerte. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück auf das, was wir uns die ganze Zeit gemerkt haben, nämlich dass GameStop real eigentlich viel mehr wert war als die Aktienkurse, um dann quasi sich die ganzen Realwerte einzuverleiben, also Immobilienwerte, die da sind, ne, die da waren, um diese dann natürlich nochmal gewinnbringend on top zu veräußern, was natürlich wieder in den Hedgefonds-Topf, Gewinntopf wieder einfließt.
Hätte GameStop die PS5 verfügbar, wären sie auf jeden Fall um einiges reicher. Hast du die Preise momentan mal online verfügbar verfolgt von der PlayStation?
Ja, ich mache gerade Leerverkäufe.
Ich ärgere mich gerade noch über meine Bitcoin, sorry. Mit Peanuts beschäftige ich mich nicht.
Ja, aber das ist ja das Nächste, Lukas, genau wie du sagst, hätten sie verfügbar, alleine gültet nicht, sondern sie müssten sie online verfügbar haben. Weil dem brauche ich nicht erzählen, was das heißt, Lagerkapitalbindung etc., momentanes Einkaufen. Mhm. Nein, in USA vielleicht nicht so wild, aber außerhalb USA schlecht. Ja. Das heißt, jeder online. Aber merkst du was? Da geht's halt
die Lieferkette weiter. Muss on point sein aktuell, sonst geht's nicht. Mhm.
Da bringt dir auch die PS5 nichts. Und ich weiß nicht, was die gerade kostet. Ich habe nur mitbekommen, dass es einen Lieferengpass gibt. Was wahrscheinlich wieder bei eBay zu Short-Selling-Effekten.
Deswegen also, seitdem die rausgekommen ist, sind die seitdem die rausgekommen ist, ist die immer mal wieder sporadisch verfügbar, aber gleich sofort wieder ausverkauft. Also es gibt eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen da draußen, die seit Monaten auf ihre PlayStation warten. Und wenn du mal bei eBay reinschaust, UVP kostet das Ding, glaub 500. Da sind mittlerweile bei eBay Angebote von bis zu 800 bis 900 € drin.
Geht doch alles noch.
Das ist ja noch nicht mal einmal überzeichnet.
Ja, easy. Junge.
Ich merke schon.
Kindergarten für euch, hä?
Ich merke schon, wir haben heute hier eine Menge gelernt.
Ja, hier Sony hat einfach von Apple auch gut gelernt. Verknappt die Hardware und du hast stabile Preise, ganz einfach. Ja.
Aber jetzt vielleicht mal so abschließend was von Dummies zu Deppen oder so. Brauche ich eine PS5? Ist das Ding wirklich so geil?
Das liegt im Auge des Users. Meine Tochter würde sagen, ja, Papa, wir brauchen eine.
Brauchst du ein iPhone?
Ja.
Na, also jetzt für mich als jemand, der überhaupt keine Konsole hat, zum Beispiel. Ist das Ding so viel besser als die Vierer, als Mitbewerbsprodukte?
Ja, also da merkt man.
Das war die Frage.
Ja, schon. Also das ist wie bei der iPhone-Serie, die lernen natürlich da auch immer dazu, nehmen da
das. Also wird die Kamera also besser.
Grafikmäßig ist es schon.
Dein Leben wird ein ganz neues sein, Carsten, wenn du eine PlayStation 5 hast.
Dafür brauche ich aber erstmal einen neuen 4K-Fernseher. Also, das ist ja auch so ein, ne? Also,
hör auf, jetzt halt wo die Soundbar gerade mal funktioniert.
Immerhin funktioniert die.
Also, Carsten, kauf dir mal irgendwann eine, wenn die wieder verfügbar ist, und dann wirst du sehen, ob du sie brauchst oder nicht.
Ich hab eine bessere Idee.
Die Geschmäcker sind verschieden.
Ich geb dir Lukas seine PlayStation 4 für 3 Monate. Du weißt, wo ich drauf hinaus will. Sehr schön.
Aber der Schritt
ist. Ihr wisst schon, jedem, dem ich zukünftig meine Konsole.
Entschuldige. Was ist, Carsten? Ne, ich überlege gerade, Heiko treibt das ganze Ding jetzt natürlich nochmal eine Ebene weiter. Er verleiht mir nicht seine für 3, sondern er verleiht mir deine. Und
ja, das heißt, er leiht zuerst von mir aus.
Und er hat nicht mal Wareneinsatz, sondern es ist alles nur hypothetisch und virtuell.
Nein, meine brauche ich ja, um abzusichern, Mann. Wenn es bei Lukas seiner in die Hose geht, nicht, dass ich bei Lukas dumm dastehe, wenn das ich da seine zu teuer an dich verkauft habe.
Der Goldgegner. Wegen euch setze ich
zukünftig
Bank.
In meine Controller, Spiele und Konsolen einen Tracker also rein.
Ich sehe schon, wir haben für den Gadgetfunk auf jeden Fall das Prinzip der Leerverkäufe verinnerlicht. Ja? abschließend zu der ganzen Geschichte noch. Es war ja auch Super Bowl gewesen, so ganz am Rande. Und ja. Carsten, erinnere dich an meine Aussage. Ich habe dir gesagt, Tom Brady gewinnt, egal für wen er spielt.
Ich hab auch, das war mein erster Gedanke, als ich das Ergebnis so, ne, das ist so, oh, Heiko hatte
ja,
recht.
Ja, ich hasse es, wenn ich recht hab, aber Tom ich Brady hat gewonnen.
Du hast es, wenn du recht hast. Ja, genau. Du hast es, wenn du recht hast.
Ich glaube, du musst deinen Tab mal wieder rebooten, Carsten.
Ja, jetzt nimmer.
Reboot tut gut.
Kannst du dein Tab bitte mal rebooten, weil wir hören dich nicht mehr.
Ach, das bringt doch jetzt auch nichts mehr.
Ja, okay, dann was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, Super Bowl. Ja, und Reddit hat den aktuellen Hype um GameStop und Co. und Reddit in aller Munde da einfach mal zum Anlass genommen und hat einen 5-Sekunden-Werbespot beim Super Bowl gebucht.
Der das ist so.
Ja, der leider das gesamte Marketingbudget für 2021 verschlungen hat.
Die 5 Sekunden war es wert.
Wollte ich gerade sagen. Also das sind wirklich gut investierte 5 Sekunden gewesen.
Dagegen die von uns angesprochene Trading-App Robinhood, ja, die ja auch fremdgesteuert war, so ein bisschen hat 30 Sekunden sich gegönnt.
Oha.
Das ist ein Schlag ins Gesicht für Reddit, ja. Aber fand ich ganz nette Nebennotiz, das gesamte Marketingbudget für ein Jahr in 5 Sekunden gepackt.
Ja, wer kann.
Ja, Reddit ist einfach gut, ja. Ich gönne ihn als von Herzen. Trotzdem ist halt einfach mal arschteuer die Scheiße da.
Wir haben, da fällt mir gerade ein, wir haben einen ganz wichtigen Punkt eben bei unserem ganzen Run vergessen. Wir haben nämlich vergessen zu erwähnen, dass diese Trading-Apps die Käufe für GameStop und so weiter begrenzt haben.
Das ist wieder bei relativ schwer hinten drauf, dann nochmal.
Ja. Das müssen wir nochmal ganz kurz anschneiden. Das vertiefen wir jetzt aber nicht mehr, weil diese Trading-Apps aufgrund dieses, was wir erklärt haben, des Coverings, des Tradings mit diesen 2 Tagen und so weiter, konnten die das ja nicht mehr covern und haben einfach angefangen, quasi diese Aktienkäufe zu stoppen. Also du konntest das einfach keine GameStop-Aktien
mehr. Das nicht covern war ja ein Grund. Der andere Grund war einfach, dass die größten Kunden und Geldgeber, an die diese App-Betreiber, nämlich die Nutzerdaten weitergeben 1:1, nämlich welche Aktien da jeden Tag getradet werden. Die Geldgeber, denen gehören auch die größten Hedgefonds, die ganz viel Geld verloren haben bei der ganzen Geschichte. Richtig. Und die haben dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich zum einen ihre fehlende Liquidität auf den Apps vertuscht und auf der anderen Seite ihre Hedgefonds, so gut es ging, an der Stelle nochmal gecovert, weil irgendwie 95% der Trades, die über GameStop-Aktien gegen die Hedgefonds gingen, sind über Robinhood und Trade Republic gelaufen. Und das ist schon harte Marktverzerrung beziehungsweise Manipulation. Das wird mit Sicherheit auch nochmal ein Nachspiel haben. Mhm. Vollkommen richtig, Marian. Ja, das ist gut, dass wir das nochmal dargestellt haben oder nochmal angesprochen haben. Das ist ethisch-moralisch halt gar nicht vertretbar. Ja. Aber wo es um viel Geld geht, da gibt es keine Ethik und keine Moral, glaube ich.
Geld regiert die Welt, ja. So, da gehen manche leider über Leichen.
Ja. Und eigentlich müsste Carsten jetzt noch den Disclaimer bringen, dass wir... Carsten?
Ja, bitte, ich kann den nicht so gut. Aber ich sehe
den
Carsten.
Den Disclaimer, ja.
Ja.
Ich bin aufs Handy gewechselt, ihr habt es gemerkt. Heilige
Technik. Nicht schon, sondern deine Spur weiterläuft, so alles super.
Ich liebe dir den Disclaimer. Liebe Leute, bringt das überhaupt was? Naja, okay.
Ich meinte eigentlich mit dem Disclaimer, dass wir keine Finanzberater sind.
Ja, bitte, liebe Leute. Kauft keine GameStop-Aktien mehr. Nehmt unser Gesabbel nicht als Finanzberatung. Nehmt nicht, als bare Münze könnt ihr schon nehmen, aber nein, wir sind keine Finanzberatung. Bitte nicht haftbar machen für irgendwelche in die Hose gegangenen Trades.
Ja. Bei Risiken oder Nebenwirkungen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Ah nee, falsch.
Das war Apotheker. Und ein Nebeneffekt hat das natürlich für uns jetzt, wenn wir jetzt bei eBay Kleinanzeigen irgendwas verkaufen, kauft das keiner mehr, der unseren Podcast gehört hat, weil alle denken, dass das irgendwie...
Schwarzer mit Lukas sein Spiel treiben.
Gehört eh alles Lukas.
Ihr werdet sehen, der Preis für GPS-Tracker, der geht nach oben, weil jeder jetzt in seine Konsole, in seine Sachen GPS-Tracker reinhaut.
Ah, okay. Damit wir können noch einen Cliffhanger auf digitale Orthesen machen, oder?
Herrlich.
Ja, Carsten, kommst du nicht drum, einen Abbinder und Disclaimer hinterher zu hauen, glaube ich. Denn,
den allseits beliebten.
Aber den sowas von beliebten, ja.
Oh, liebe Leute, ihr findet uns auf jeden erdenklichen Podcast-Plattformen, unter anderem auf der Apple-Podcast-Geschichte. Und wenn ihr uns da findet, seid doch so nett und hinterlasst ein paar Sternderl, weil nämlich das die einzige Möglichkeit für uns ist, extern an Reichweite und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also kostet nichts, ist schnell geschehen. Ein paar Sterne, einen positiven Kommentar wäre noch besser. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, scheut euch nicht, uns bei Twitter, bei Facebook oder auf der Website selber zu kommentieren. Freuen wir uns auch. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, kommt gut durch die Kältewelle, die uns ins Haus steht. Und wir haben euch lieb.
Stay tuned. Bald. Gute Nacht. Oh. Ciao.
Ciao. Auf Wiedersehen.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Pfiat.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.